Ehre, wem Ehre gebührt. Der BVB ist ins Champions-League-Finale eingezogen und deswegen darf er jetzt auch als letzter Verein hier im Rasenfunk Royal besprochen werden. Und das tun wir mit keiner geringeren als Lena Kassel. Die kennt ihr natürlich von Fußball MML Daily und von ganz, ganz vielen anderen Projekten. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Und dann kam der Schiedsrichter ganz aufgebracht zu mir hingerannt und sagte, ich verwarne Ihnen. Dann meinte ich, ich danke Sie. Und dann hat er mich vom Platz geschmissen und den Schiedsrichter beleidigt.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Lena, wie schön ist es, dich zu sehen. Zwischen 1000 Projekten, die du machst, hast du auch noch den Rasenfunk reingeschoben. Hi, Lena.
Hallo, lieber Max, selbstverständlich. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen Nostalgie. Ich habe gerade daran gedacht, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Vor, ich würde sagen, mittlerweile 5 Jahren, glaube ich, war ich das erste Mal hier. Da ging es auch um den BVB. Ich saß damals in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Köln-Ehrenfeld, hatte kein Mikrofon, war wahnsinnig aufgeregt und ich glaube, das war meine erste Podcast-Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. Nee. Und von daher ist es ein bisschen zurück in die warme Badewanne kommen hier bei dir. und dementsprechend freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
Ach, ich freue mich auch. Ja, es war tatsächlich 2019 warst du das erste Mal hier. Ich habe dich damals noch vorgestellt als Lena Kasselberger.
So war's.
Und du warst so höflich, mich zu korrigieren, weil du schon damals einfach der beste aller möglichen Gäste warst. Ach ja, und jetzt sitzt du natürlich in deinem Palais und ich in meinem Schloss und so hat sich das Ganze entwickelt.
So sieht's aus.
Und der BVB ist natürlich, so wie wir das damals vorhergesehen haben, im Champions-League-Finale gelandet. Du warst vor Ort. Wie war's denn?
Ei, also sagen wir so, ich würde sagen, es war ein ambivalentes Gefühl, mit dem ich dann nach Hause gegangen bin. Erstmal natürlich total euphorisiert ob der ersten 45 Minuten, die wirklich richtig viel Spaß gemacht haben und wo man wirklich dachte, das kann heute was geben. Also auf so einer naiven, kindlichen Denkart, wenn man Real Madrid ausklammert, so ein bisschen. und dann bin ich in die Halbzeit gegangen und dann habe ich zu den Jungs, mit denen ich da war, gesagt, Leute, nur noch einmal 45 Minuten und dann hat Borussia Dortmund den Henkelpott, stellt euch das mal vor. Und alle waren so, ja, nur noch einmal 45 Minuten. Darüber haben wir halt gesprochen, also das war die Tonalität in der Halbzeit. Und dann kam halt die zweite Halbzeit und es glich dann plötzlich die Ernüchterung, dass man wusste, okay, du spielst halt nicht nur gegen Real Madrid, sondern du spielst eben auch gegen einen Mythos. Mhm. Du spielst gegen etwas, glaube ich, was auf der rein faktischen Ebene nicht mehr erklärbar ist, was mich aus so einer fußballromantischen Sicht richtig genervt hat, weil ich am Ende eigentlich möchte, dass die Mannschaft gewinnt, die mehr ins Spiel gegeben hat, ja, die mutiger war, die den besseren Matchplan hatte und die sich nicht einfach ausruht ob ihrer individuellen Qualität und weiß, dass die gegnerische Mannschaft Fehler macht. So, und das ist einfach das, was so auf einer sportlichen Sicht dann bei mir nach dem Spiel hängen geblieben ist. Und all das, was danach kam, also dieses ganze Wembley-Erlebnis, UEFA Champions League-Finale, das war für mich so ein bisschen die Ausgeburt der kapitalistischen Fußballhölle. Und das sage ich so drastisch, wie es ist. Ja. Das nach Hause kommen glich einem Desaster. Ganz abgesehen davon, dass man 7 Euro für ein Bier zahlte, 14 Euro für eine Wurst und dann auch noch nach dem Spiel sozusagen vor verschlossenen Jalousien, vor jedweden Bars stand. Es war nicht unbedingt so das allergeilste Fußballerlebnis vielleicht, aber auch, weil wir da in Deutschland extrem verwöhnt sind. Und da habe ich wirklich wieder gemerkt, meine Güte, freue ich mich auf die Europameisterschaft, weil ich plötzlich so etwas wie Fallhöhe mitbekommen habe. Ah, so kann Fußball dann halt auch aussehen oder Stadionerlebnis. Und das war unterm Strich nicht ganz so geil, muss ich sagen. Und von daher bin ich dann wie ein begossener Pudel in mein Hotelzimmer zurückgestiefelt und dachte, Mann, ey, ich war kurz davor, etwas sehr Historisches zu erleben. Und es hat mich geärgert, dass es dann am Ende nicht so gekommen ist.
Also ich weiß nicht, ob ich dir jetzt Wasser in deine EM-Vorfreude kippen möchte, aber da wird ja auch alles von der UEFA kontrolliert und die Bannmeilen rund um die Stadien. Mal gucken, wie das so wird.
Das auf jeden Fall, Max, das weiß ich auch. Und
dass du es weißt.
Da bin ich auch sehr, sehr realistisch eingestellt. Aber du hast doch zumindest die Möglichkeit, in München, in Köln, in Berlin, in Hamburg, danach dich noch zu treffen mit Menschen.
Ja, ja, München da nicht, Sachen die machen dann zu, aber überall sonst.
Du kannst irgendwie mit Menschen dich austauschen und das ist halt auch etwas, auf was zu einem Fußballspiel für mich dazugehört, ja, die dritte Halbzeit im ganz, ganz positiven Sinne, wo du plötzlich in den emotionalen Austausch mit Menschen gehst, mit denen du eventuell nicht zum Stadion gekommen bist. Hm. Und wenn mir das genommen wird, dann fehlt mir einfach eine Temperatur in diesem Fußballspiel, die ich aber sehr gerne bedient haben möchte. Denn das ist das, was dann irgendwie auch Erinnerungen schafft. Und dann ist, das ist das, wo du dann in 10 Jahren noch drüber sprichst. Ah, weißt du noch, wo wir dann danach im Pub auf die 3 bekloppten Engländer getroffen sind, die irgendwie diehard Newcastle-Fans sind? Und ich weiß nicht, weißt du, dann entsteht sowas wie kultureller Austausch so. Und das hat mir einfach gefehlt.
Ja, okay, das verstehe ich total. Also frag mir irgendwelche Eintracht Frankfurt-Fans, was die mit Rangers-Fans nach dem Europa League-Finale erlebt haben. Und so hätte es vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, dass man dann doch irgendwie noch einen emotionalen Zugang zu diesem 15. Titel von Real bekommt. Weil wenn du vielleicht wirklich irgendwie die Mutter und die Tochter und den Vater und den Sohn triffst, die schon seit 30 Jahren Real-Fans sind und dir vielleicht nochmal ernsthaft versichern können, warum das für sie was ganz Tolles ist, das versöhnt einen ja auch ganz oft. Zumindest mir ist es oft so gegangen. Nach Spielen, die enttäuschend verlaufen sind für mein Fußballherz, wenn du dann mit gegnerischen Fans sprichst und einfach siehst, was es denen bedeutet und so weiter und so fort. In der Regel hilft das, das zu verarbeiten. Aber weil du gesagt hast, dass Dortmund den besseren Matchplan hatte, ich habe auch den Eindruck, dass man sehr, sehr gut eingestellt war. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, über das werden wir gleich noch sprechen, wenn wir auf die gesamte Saison blicken. Gleichzeitig war aber der BVB auf eine komische Art und Weise gehemmt. Und mir ist es an nur einem Detail aufgefallen, und zwar es gab mehrmals Schusschancen vom BVB, vor allem in der ersten Hälfte, und die Spieler im Rückraum, das waren oft Sabitzer, manchmal war es Adeyemi, manchmal war es Füllkrug, die sind gar nicht in hohem Tempo nachgelaufen auf den zweiten Schuss, sondern die sind mehr oder weniger stehen geblieben. Und da dachte ich mir, vielleicht hat man an diesem Detail gemerkt, dass da doch eine Last auf den Schultern war und dass die mussten ja wahnsinnig viel dafür tun, um sich diese wenigen Chancen herauszuspielen, die dann auch sehr gut waren, die Chancen, von denen man aber keine genutzt hat. Und Real dagegen verliert halt in solchen Spielen, weil man es einfach zum 30.000. Mal macht, auch seine Leichtigkeit nicht. Und weiß dann, naja, jetzt mache ich diesen einen Laufweg noch und entweder haben wir eine Ecke oder ich kriege den Abpraller und kann den noch reinmachen. Ist dir das im Stadion auch so begegnet? Weil da ist ja oft TV- und Stadionperspektive unterschiedlich.
Also es gibt, würde ich sagen, so 3 Aspekte, die für mich ausschlaggebend waren bei dieser Partie. Das, was du sagst, Max, glaube ich, hat weniger etwas mit so einer mentalen Hemmung zu tun, sondern ich glaube schon, dass das eine taktische Vorgabe war, auch von Edin Terzic, weil er natürlich Angst hatte, in einen schnellen Konter über Rodrigo oder Vinicius Junior zu laufen. Dann hat er halt lieber nochmal einen zentralen Mittelfeldspieler wie Sabitzer nochmal ein bisschen defensiver positioniert neben Emre Can, dass er nicht mit nach vorne schiebt, um auf den zweiten Ball zu gehen, sondern eher eventuell lieber absichern, nicht, dass dann der zweite Ball doch zu Real kommt, ein schneller Ball auf Vinicius und das Ding ist durch. So. Ich glaube eher, dass das so eine leichte taktische Vorgabe war, die ich gar nicht so schlecht fand, weil ganz ehrlich, sie mussten zwar viel investieren, um sich Chancen zu erspielen, aber die Chancen, die sie hatten, das waren teilweise 100-prozentige. Also Karim Adeyemi läuft alleine auf Courtois zu, Niklas Füllkrug trifft den Pfosten, so. Das sind halt 100-prozentige, die in anderen Spielen eventuell reingegangen wären. So. Mhm. Und ich glaube, das gehört auch zur Geschichte mit dazu, dass dann eventuell an der einen oder anderen Stelle das Spielglück gefehlt hat. Das ist so. Und dann gab es den zweiten Aspekt dieses Spiels, was ich gerade in den ersten 45 Minuten sehr, sehr gut vom BVB fand. Dieses situative Pressing. Also er war ja nicht die ganze Zeit so devot, ne? Sondern er hat immer wieder auch Kommandos gegeben, Edin Terzic, so, jetzt gehen wir mal vorne drauf und jetzt gehen wir auf den zweiten Ball und jetzt bleiben wir mal hochpressend und jetzt setzen wir so unter Druck und überladen Real Madrid mit einer Überzahl in ihrer eigenen Hälfte und so weiter. Also das haben sie schon gemacht und ich fand es gut, dass sie es situativ gemacht haben, sich immer wieder zurückgezogen haben, dann aber immer wieder auf Kommando nach vorne. Damit haben sie meiner Meinung nach Real Madrid auch überrascht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann kommen wir, glaube ich, auch ein wenig zum Knackpunkt, warum es dann in der zweiten Halbzeit für mich dann vielleicht auch ein Ingame-Coaching-Fehler von Edin Terzic war. Und da können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist leider auch ein Phänomen, was das ein oder andere Mal passiert ist. 72. Minute nimmt er Karim Adeyemi aus der Partie und bringt Marco Reus rein.
Ja.
Dafür hat er, also er hat für mich damit die Statik geopfert. Wir haben davor gesehen, dass gerade das Tempo von Karim Adeyemi Real Madrid extrem wehtun kann. Und anstatt dann eventuell Daniel Malen zu bringen, der ein ähnlicher Spielertyp ist, ein 1-gegen-1-Spieler, der über viel Tempo verfügt, bringt er Marco Reus. Für mich war das so ein Nostalgiewechsel.
Ja.
Es war aber keiner, der für mich Sinn gemacht hat. Und in der 72. Minute ist das passiert. Und ja, ich weiß, dass das erste Tor eine Ecke war, aber in der 74. Minute passiert das 1-0 für Real Madrid. Und für mich ist es schon so ein Knackpunkt in der Partie gewesen, von der 70. bis zur 75. Minute, diese 5 Minuten, wo die Statik verändert wurde, dann kommt es zu diesem Eckball, dann steigt Carvajal hoch und macht eben das Kopfballtor, was auch komplett absurd ist, weil der Typ ist gefühlt 1,10 Meter. Und das waren so ein bisschen diese 3 Punkte, wie ich dieses Spiel erzählen würde. Also auf dem Papier und in der Herangehensweise taktisch sehr gut eingestellt, weil sie eine gute Balance gefunden haben, fand ich, zwischen wann gehen wir drauf, wann sichern wir ab und wann bleiben wir ein bisschen defensiver. Und eben dann das schlechte Ingame-Coaching von Edin Terzic in der zweiten Halbzeit, wo du dann ja die Statik verändert hast und damit dann Real Madrid durch die Tore wieder reingeholt hast. Und das ist bittersüß ein wenig für mich.
Hm. Obwohl er eigentlich ja das getan hat, was man lieber hat als Fußballfan. Wechsel eher nach dem Herz als nach dem, also weniger Laptop-Trainer und mehr Bauchmensch. Hätte Marco Reus direkt nach der Einwechslung einen Freistoß in den Winkel gezimmert und es wäre es 1-0 gewesen, hätten wir alle gesagt, Edin Terzic, bester Mann. So ist eben Fußball, aber das bringt uns ja auch schon zu den Aspekten, die du mitgebracht hast zu dieser Saison, weil es gibt ja eine kaum auszuhaltende Ambivalenz, wenn man über den BVB spricht, weil du hast einerseits das Erreichen des Champions-League-Finals und auch wenn das natürlich wehtut, den Titel nicht gewonnen zu haben, ist schon das Erreichen etwas Historisches und das wird man in der Rückschau auch dann besser würdigen können, dafür ist es jetzt einfach noch zu nah und du hast aber eine vom Ergebnis her sehr schlechte Bundesliga-Saison, in der du Fünfter geworden bist und nur durch eine Neuregelung in die Champions League kommst im nächsten Jahr. Wenn es das alles nicht gäbe, dann würden wir viel, viel kritischer über den BVB sprechen und wahrscheinlich extrem kritisch, weil Champions League muss erreicht werden. Und du hast es genannt, die 2 Gesichter des BVB. Wie sahen die denn aus? Worin haben die sich denn eigentlich unterschieden?
Ja, also es gab natürlich das Champions-League-Gesicht und es gab das Bundesliga-Gesicht, ne? Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Viele BVB-Fans werden sich genau an diese Spiele erinnern können. Auf einen, würde ich sagen, Schlüsselmoment-Sieg im regnerischen Newcastle mit einem Prime Hummels, der an den jungen Maldini erinnerte, folgte ein sehr, sehr ernüchterndes und sehr, sehr glückliches 3-3 gegen Frankfurt, was meiner Meinung nach Eintracht Frankfurt auch definitiv hätte gewinnen können. Dann wiederum gewinnst du fulminant mit 2-0 zu Hause gegen Newcastle. Meine Güte, da war es wieder das Champions-League-Gesicht, ohne Gegentor, ohne Probleme, um dann bei der 2-1-Niederlage in Stuttgart derart hergespielt zu werden, dass man sich wirklich fragt, wie diese Mannschaft überhaupt Champions League spielen kann. Und das könnte man nahtlos so weitermachen. 4-2 zu Hause gegen Atletico gewonnen, dann gehst du 4-1 in Leipzig unter. Und es war einfach, das war eine Schallplatte, die immer wieder abgespielt worden ist beim BVB. Und natürlich fragte man sich so, ey, welchen BVB kriegen wir eigentlich heute? Und ich traue mich diesen Begriff unter dieses Wort, was ich gleich sagen werde. Es tut mir leid, dass ich das sage. Und ich will es auch eigentlich nicht mehr sagen, weil es ist ausgelutscht und es ist wahnsinnig redundant. Aber natürlich stellt man sich die Frage, wenn du auf der großen Bühne, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind, performen kannst, um dann im tristen, vermeintlich tristen Bundesliga-Alltag diese Leistung, die du ja offensichtlich imstande bist zu leisten, nicht abrufst, ja, dann, liebe Freunde, müssen wir natürlich über Mentalität sprechen. Hm. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber natürlich hat das ein Geschmäckle. Ja, wieso kannst du das nicht konstant abrufen? Und wieso rufst du es nur dann ab, wenn nicht 2 Kameras, sondern 20 auf dich gerichtet sind? Ja? Und das ist natürlich etwas, was sich wie ein roter Faden durch den BVB zieht, und zwar seit Jahren. Wann haben wir mal eine konstant gute Bundesliga oder eine konstant gute Saison wettbewerbsübergreifend vom BVB gesehen? Also daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und sich mal richtig über mehrere Spiele hinweg in einen Rausch zu spielen, das ist einfach nicht passiert. Und das ist dann eben eine der, glaube ich, prägendsten Geschichten dieser BVB-Saison, Sie haben auf dem Papier in der Bundesliga oft gepunktet auch, ne? Siehe das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. Wenn man sich dann aber die Spiele angeguckt hat, dann war das schon wirklich mehr als glücklich. Also viele Ergebnisse haben über den eigentlichen Zustand dieser Mannschaft hinweggetäuscht. Es war Ergebnisfußball meiner Meinung nach. Und das ist vielleicht der größte Unterschied zu der Zeit vor Edin Terzic. Also nur auf die Bundesliga gemünzt jetzt. Wo wir oftmals den 4:3 BVB hatten, der dann 4:3 verloren hat, aber fantastischen Fußball gespielt hat. Und wir alle dachten, meine Güte, jetzt, wenn sie jetzt noch ein bisschen defensiv stabiler wären, meine Güte. Und jetzt haben wir eben den 1:0 dreckigen Arbeitssieg BVB. Und damit hadern viele Fans. Was ich nachvollziehen kann, auf der anderen Seite hat dieser 1:0 BVB teilweise ja auch dazu geführt, dass man sehr, sehr erfolgreich war, wenn wir jetzt zumindest die Champions League zum Beispiel heranziehen, wo sie nicht immer geglänzt haben, sondern eben auch dreckig mit viel Smartness, mit viel taktischem, ja, mit viel Aluminium, auch mit viel Spielglück, so sich da so auch durchgemauschelt haben. Also ich will ihnen diese Saison nicht absprechen in der Champions League, aber dieser 1:0 BVB, der nicht immer geil aussah, war wesentlich erfolgreicher als der 4:3 BVB aus den letzten Jahren.
Ach, deswegen rede ich so gerne mit dir über Fußball, Lena. Ich habe neulich in einem anderen Podcast gehört, da ging es um den Auswärtssieg des BVB in München. Den gab es ja auch in dieser Saison, war ja auch historisch. Und da hieß es, ja, also über Mentalität müssen wir da ja jetzt nicht mehr diskutieren. Jetzt, man hat ja zum Beispiel, und ich dachte mir, doch, genau deswegen. Warum ging es denn da und warum geht es in der Champions League und warum geht es unter der Woche nicht? Ist es vielleicht auch die unterschiedliche Rolle? Weil Mentalität, da sind wir jetzt sehr im Mentalen und das wird sicher eine Rolle spielen. Du merkst manchmal eine andere Körperspannung und es ist auch ganz schwer, das zum Vorwurf zu machen, weil ein bisschen empfindet man es doch als Beobachtender genauso. Du hast unter der Woche das Highlight gegen PSG und dann kommt Augsburg. Also da musst du schon sehr tief in der Bundesliga drin sein, um das genauso hart zu fühlen wie ein Spiel gegen PSG. No offense gegen Augsburg. Aber liegt das vielleicht auch ein bisschen an der unterschiedlichen Rolle, die man auch sportlich hat? Mein Eindruck war, dass der BVB in dieser Saison und das auch wettbewerbsübergreifend in den besseren Spielen oft derjenige war, von dem weniger erwartet wurde und sich eben darin dann gut zurechtgefunden hat. Da gab es auch die krassen Ausnahmen, also will jetzt nicht so tun, als ob das immer so gewesen wäre. Gegen Leipzig zum Beispiel hat man da ja richtig hart für bezahlen müssen. Aber liegt dem BVB vielleicht einfach der Underdog-Fußball auf einem sehr hohen Niveau, also dass man eben eher abwartend agieren kann, situativ nur pressen, dann umschalten, die Geschwindigkeit aufs Spielfeld bringen und so weiter und so fort.
Absolut, und das hat natürlich auch etwas mit einer, und da sind wir trotzdem dann wieder im Bereich der Mentalität, weil es natürlich, glaube ich, psychologisch einfacher ist, wenn der Druck nicht so hoch ist, vermeintlich, weil du eigentlich nur etwas zu gewinnen und nichts zu verlieren hast. Auf der anderen Seite hat dieser Underdog-Fußball natürlich auch zur Philosophie von Edin Terzic gepasst, ne?
Ja.
Eher defensiv abwartend spielen und dann schnell über Adeyemi und Malen kontern oder einen langen Ball auf Niklas Füllkrug, der abprallt und dann eben die schnellen Außen in Szene setzt, so. Von daher ist es, glaube ich, ein sowohl als auch. Ja, dieser Underdog-Fußball tut dem Kopf des BVB, glaube ich, gut. Das hat man auch in dieser vermeintlichen Champions League Todesgruppe F gesehen, wo sie als klarer Außenseiter eigentlich in diese Gruppe gestartet sind und am Ende diese Gruppe als Erster verlassen haben, weil sie in jedem Spiel nur etwas zu gewinnen hatten. Und auf der anderen Seite glaube ich wirklich, dass der Fußball von Edin Terzic eher ein Underdog-Fußball ist als ein Favoritenfußball. Und für mich ist eigentlich Edin Terzic ein klassischer Verbandstrainer. Also
von welchem Verband?
Ja, also muss ich wirklich sagen, weil ich habe das Gefühl, er hat nicht, und da will ich ihm gar nicht zu nahe treten, wir können ja auch immer nur von außen drauf schauen, aber so eine richtige Fußballphilosophie, die ja sehr viele Trainer mitbringen. Nagelsmann mit seinem Gegenpressing, De Zerbi mit seinem Ansaugen, Hürzeler mit seinem flachen Spielaufbau, you name it, dass du ganz klar eine Philosophie siehst, so. Und das sehe ich bei ihm, wie soll ich das sagen, ich sehe bei ihm keine Philosophie, sondern ich sehe bei ihm kurzfristige Methodiken, um ein Spiel zu gewinnen. Und diese Methodiken erinnern mich ein bisschen an Verbandsfußball, weil wenn man sieht, wie Frankreich zum Beispiel die Weltmeisterschaft gewonnen hat, war das schon sehr ähnlich, ne? Also du hast nicht viel Zeit als Verbandstrainer und deshalb versuchst du schnelle Methodiken in deine Mannschaft zu bringen, weil du gar keine Zeit hast, eine wirklich tiefergehende Fußballphilosophie zu implementieren, ne? Auch England unter Southgate hat lange so gespielt, ne? Eher schnelles Kontern, tief stehen, Frankreich genauso und Edin Terzic passt für mich so ein bisschen in dieses Bild, ne? Und das machen ihm viele zum Vorwurf, weil er ja nun mal mehr Zeit hat als ein Verbandstrainer mit einer wirklich fundierten Fußballphilosophie den BVB auf ein nächstes Level zu bringen. So war es dann halt auch oftmals einfach viel Individualität und viel irgendwie auf den Zufall bedacht, ob dann dieser eine Ball auf Adeyemi durchgeht und dann kann er halt sein Tempo ausspielen, klar. Aber so richtig ein Plan dahinter und wofür steht Edin Terzic als Trainer? Was ist ihm wichtig auf dem Platz? So, und das ist, glaube ich, auch eine Geschichte dieser Saison, dass das können wir nicht vollumfänglich nach dieser Saison beantworten.
So. Ja, ich glaube nicht, dass jeder Trainer eine eigene Philosophie haben muss. Ich glaube, dass das auch nicht die Fans fordern. Aber wo dann, glaube ich, der Unterschied aus der Binnenwahrnehmung des BVB von sich selbst und der Außenwahrnehmung war, dass diese kleinen Arbeitsaufträge, die es für jedes Spiel gab, oft nur in Teilen zu sehen waren. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei Union Berlin hat man eine relativ langweilige erste Hälfte gespielt und in der zweiten Hälfte ging es dann dahin. Und dann hat danach aber Edin Terzic gesagt, ja, also in der ersten Hälfte haben wir es noch 2-3 Mal ganz gut hinbekommen, das, was wir uns vorgenommen hatten, ein Außenverteidiger auf den anderen Außenverteidiger, so wollen wir sie in die Verlagerung bringen und dann wollen wir uns von da in den Strafraum reinspielen. Und ich konnte mich an 2 Szenen erinnern, wo es geklappt hat und an vielleicht insgesamt 4, wo man es probiert hat. Und in der zweiten Hälfte war das aber weg, weil Ingame-Coaching des Gegners, die haben dann darauf reagiert, war dann nichts mehr zu sehen. Und jeder Trainer gibt ja quasi solche Einzelmaßnahmen mit vor einem Spiel. Ganz oft geht es um Räume oder um Spieler, die man eben bespielen will beim Gegner. Und ganz oft ist es aber so, das verändert sich im Spiel. Das Problem ist aber, und ich glaube, da wird es jetzt dann doch relevant, ob man eine Philosophie hat, die da drunter steht, was passiert, wenn etwas schief geht? Und da war der BVB einfach immer wieder total instabil. Also sprich, durch Faktoren wie Spielglück, Pech oder auch einfach Qualität des Gegners, gehst du in Rückstand und dein ursprünglicher Plan funktioniert überhaupt nicht. Auf was fällt der BVB zurück? Und da gab es manchmal Phasen, die waren, also die entsprechen dem 5. Tabellenplatz in der Bundesliga, muss man sagen, die waren sehr unsicher, sehr wild. Ballverlust an Ballverlust. Und du hattest auch das Gefühl, es gibt jetzt bis auf so 2-3 Spieler wie Mats Hummels, der dann auch in so einer Phase gesagt hat, ja, dann gib halt mir den Ball. Oder Nico Schlotterbeck, der dann immer wieder versucht hat, gut, dann schick mal halt den Fülle lang, machen wir es irgendwie so. Gibt es kaum jemanden, der dann sagt, okay, gut, ich helfe uns da jetzt raus, das kriegen wir gemeinsam hin. Und ich finde, da wird es dann relevant, ob man eine Spielphilosophie hat oder nicht, ob eben das Team auch bei Rückschlägen zurückfällt in ein bestimmtes Muster. Und wenn man so wollte, könnte man ja sogar auch das Champions-League-Finale da nehmen. Es fällt das 0-1 nach einer Ecke, ist ärgerlich, war irgendwie das 4. Eckengegentor in dieser Saison, alle am kurzen Pfosten, aber sowas passiert halt. Aber direkt danach noch eine große Chance Real und im Grunde legt man dann das 2-0 so auf, dass Jude Bellingham schon jubelt, bevor das Tor überhaupt gefallen ist. Und da, finde ich, bekommt dann so eine Diskussion auch einen richtigen Wert auch für diese Saison und über irgendwelche spielphilosophischen, taktischen Gedanken heraus.
Ja, total. Ich glaube, was welches Bild so ein bisschen hilft, ist natürlich das Bild des Fundaments, ne? Also das heißt, du baust vielleicht auf deinen Beton-Grundboden, baust du verschiedene kleine Puzzlestücke drauf pro Spiel, die können immer ein bisschen anders aussehen, aber dein ganzes Haus rutscht nicht weg, weil du halt so einen festen Betonboden hast, ne? Und dieser feste Betonboden, der ist halt nicht da beim BVB. Es ist so sehr viel situativ gewesen, sehr viel anpassend auf den Gegner, wenig so, was ist denn unsere eigene Identität? Und man hat ja durchaus auch mitbekommen, dass die Spieler damit gefremdelt haben, ne? Also wir erinnern uns an das Interview von Mats Hummels, der nach den beiden Spielen, also jetzt jüngst in der Sportbild, vor dem Champions-League-Finale hat er sich ja geäußert, besonders die beiden Spiele gegen den VfB Stuttgart, wo man sich eingeigelt hat hinten, nur reagiert hat. Und du kannst natürlich auch nur agieren, wenn du einen Plan hast und wenn du eine Identität hast und wenn du weißt, wer du bist. Sonst bist du nur in diesem reaktiven Modus. Und da hat Mats Hummels gesagt, Das gefällt ihm nicht. Das ist nicht der BVB so. Wir sind nicht der BVB, um nur zu reagieren. Wir wollen auch ins Gestalten kommen. Mhm. Dafür brauchst du aber natürlich eine Idee. Und wenn dann irgendwann deine eigenen Spieler sagen, dahinter stehen wir nicht mehr, damit können wir uns nicht identifizieren, dann hast du natürlich ein sehr großes Problem. So. Und das ist natürlich auch noch etwas, das in diese Saison mit reinspielt. Ich glaube nicht, dass alle Spieler d'accord gegangen sind mit den Methodiken und den Puzzlestücken, die Edin Terzic ihnen an die Hand gegeben hat, weil es wieder ihres Naturells war. Und weil diese Mannschaft eigentlich mit Julian Brandt, mit Marco Reus, mit Mats Hummels, auch mit einem Nico Schlotterbeck schon seit Jahren ja so als Kern auch zusammenspielen und sie einfach eine andere Identität gewohnt sind, nämlich dass der BVB offensiver spielt, aktiver spielt, mehr im Gestaltungsmodus sich bewegt, als nur im Reagieren. Und halt ganz weit entfernt ist eigentlich von devot sein und gucken, was der Gegner macht, ne? Und damit haben sie sich einfach nicht wohlgefühlt. Und dementsprechend war diese Saison auch eine, ja, Findungsphase und Findungssuche zwischen Trainer und Mannschaft.
Ja, und gleichzeitig kann man aber auch gut nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Also, weil Edin Terzic hat das ja öffentlich auch so gesagt. Man hat seine Schlüsse gezogen aus der Vorsaison, die ja auf diese dramatische Art und Weise geendet ist, wie wir uns alle erinnern. Und er hat es dann gebracht auf die Formel weniger sexy, mehr Erfolg. Und das hast du ja auch schon angesprochen. Ja, wir hatten absolut. Ja den Erfolg. Und man muss sagen, es gibt ja zwei Aspekte oder zwei Sichtweisen, mit denen man auf diese Veränderung im Spielstil blicken kann. Die eine ist die Offensive, die hast du jetzt gerade beschrieben, wo man dann sieht, interessanterweise auch Defensivspezialisten wie Mats Hummels beschweren sich darüber. Kann ich auch gut nachvollziehen, sehe ich ganz ähnlich. Aber das andere ist ja eine stabilere Defensive, die man ja durchaus hinbekommen hat. Und um immer mal wieder, wenn auch glücklich, 1-0 zu gewinnen, also in manchen Spielen natürlich nur glücklich, musst du ja auch erstmal die Null hinbekommen. Wie hat dir denn das gefallen, was Edin Terzic und sein Trainerteam eben in der Defensivarbeit verändert haben in dieser Saison?
Man kann über Edin Terzic und man kann viel über Edin Terzic fehlenden Plan mit Ball sprechen. Aber was man ihm halt nicht absprechen kann, ist die stabilere Defensive, die unbestritten da ist und war. Ich glaube, sie ist allen voran dadurch provoziert worden, dass er eine tiefere letzte Kette hat. Und dass er auch eine tiefere Pressinglinie im Durchschnitt hat. Wir haben aber das ja auch beim Champions-League-Finale angesprochen, dass es eher ein situatives Pressing war. Also die Pressinglinie hat durchaus auch mal innerhalb eines Spiels variiert, was ich sehr, sehr gut finde. Aber ich glaube, im Durchschnitt war sie wesentlich tiefer als noch in den Saisons davor. Und ich glaube, er hat das allen voran gemacht, um auch weniger konteranfällig zu sein, ne? Weil du natürlich, wenn du einen Mats Hummels in die erste Elf bringen möchtest, nicht mit einer so ganz hohen Pressinglinie spielen kannst, weil du weißt, dass er nicht über das allerhöchste Tempo verfügt. Und ich glaube, er wollte ihn in die erste Elf bringen. Wir haben gesehen, dass er wieder zu seiner Prime gekommen ist. Und das liegt eben auch daran, dass Borussia Dortmund mit einer tieferen Kette gespielt hat, er nicht so oft ins 1-gegen-1 Laufduell musste und dementsprechend seine Stärken besser ausspielen konnte. Ne? Und jetzt vielleicht auch noch mal kurz, wenn du mir den kurzen Querverweis erlaubst, weil jetzt alle wieder darüber reden, Mats Hummels nicht in der Nationalmannschaft mit dabei. Das ist das Gegenteil zum Julian Nagelsmann-Fußball.
Ja.
Julian Nagelsmann spielt mit einer sehr hohen Pressinglinie, weil er einen sehr kurzen Weg zum gegnerischen Tor haben möchte. Er will viel Vertikalität, er will wenig toten Ballbesitz, er will relativ schnell zum Torerfolg kommen und hat dementsprechend eine sehr, sehr hohe Pressinglinie, die teilweise an der Mittellinie ist. Da kannst du nicht mit einem Mats Hummels spielen. So unabhängig davon, dass er vielleicht auch sagt, dass die Hierarchie dadurch schwierig gewesen wäre und was auch immer. Auch sportlich macht es keinen Sinn, dass Mats Hummels in einer Mannschaft von Julian Nagelsmann spielt. So, das nur der kurze Querverweis, weil wir Amen. Da gerade waren. Und noch ein Punkt, warum du eine tiefere Pressinglinie spielst und was das für Vorteile haben kann. Du kannst natürlich, wenn du eine tiefe Pressinglinie hast und dann dem Gegner den Ball abluckst, dann haben die temporeichen Spieler mit Adeyemi und Malen natürlich viel mehr Platz, um ihr Tempo auszuspielen. Das heißt, wenn sie auf Strecke in ein Laufduell kommen und mehr Rasen vor sich haben, dann können sie ihre Stärken am allermeisten ausspielen. Die schnellen Jungs, so hat Edin Terzic es ja gesagt. Das heißt, du hast zwei Vorteile mit dieser tieferen Kette. Einmal, du kannst die Tempo-Nachteile in deiner Innenverteidigung kaschieren und du kannst die Tempo-Vorteile deiner offensiven Außenstürmer auf den Platz bringen. Und das ist, glaube ich, mitunter die größte Handschrift unter Edin Terzic und die am besten funktioniert hat.
Und das hat ja eigentlich auch in sehr, sehr vielen Spielen zu stabilen Ergebnissen geführt. Wenn man sich mal anguckt, gegen wen hat der BVB eigentlich verloren? Dann hast du da PSG, Bayern, Stuttgart in der Hinrunde, dann nochmal Stuttgart. Ich meine, wie gesagt, mir ist völlig klar, warum diese Stuttgart-Niederlagen so wehtun. Ich fand auch, dass der BVB da nicht gut gespielt hat. Aber die sind halt am Ende jetzt Vizemeister geworden. Dann hat man nochmal gegen Leipzig verloren. Und hinten raus, da wird es dann ein bisschen anders. Also die Heimniederlage gegen Hoffenheim war gerade wegen des Zustandekommens sehr, sehr schmerzhaft. Dann nochmal gegen Stuttgart. Also Stuttgart war ja wirklich die Nemesis für den BVB. Gegen Atletico hat man verloren, aber konnte es drehen. Gegen Leipzig dann nochmal sehr deutlich. Gut, und dann hatten wir dieses 0:3 in Mainz mit einer B11. Mach mal da eine Klammer drum und dann Real Madrid. Was ich mit dieser Aufzählung sagen will, ist, obwohl man ja meinen sollte, dass dieser defensivere Ansatz dir gegen tiefstehende Gegner nichts bringt, weil Darmstadt 98 jetzt gar nicht sagt, wir schnüren euch hier am gegnerischen Strafraum ein, hat es dennoch eigentlich auch dafür geholfen und die Niederlagen kommen gegen die direkte Konkurrenz, vor allem die Leipziger tun da natürlich extrem weh, das war der Unterschied zwischen Platz 5 und Platz 4. Aber im Grunde hat sehr viel davon funktioniert und deswegen frage ich mich, ich meine, wir werden auch gleich noch über den Spielaufbau, denke ich, sprechen und da kann man sehr viel oder muss man auch, glaube ich, viel kritisieren. Aber dennoch zeigt es ja, es hat das geliefert, was man sich davon versprochen hat. Nur in diesen einzelnen Spielen eben nicht.
Ja, und trotzdem würde ich sagen, es hat halt die grundsätzliche Balance gefehlt, weil du hast ja damit nur ein Asset eines Fußballspiels bedient. Mhm. Also weißt du, da fehlt halt noch was. Du kannst natürlich eine stabile Defensive haben und irgendwie mit einer tieferen Pressinglinie agieren, aber das ist nur ein Baustein eines Fußballspiels. Und wir haben halt 2-3 weitere Bausteine gefehlt, um wirklich eine konstant richtig gute Saison zu spielen und auch in einem Spiel, wo dann der Gegner eventuell was anpasst, darauf reagieren zu können. Da sind wir wieder bei unserem anderen Thema. Also Edin Terzic hatte ein Werkzeug, aber es haben vielleicht noch 2-3 weitere gefehlt. So. Und deshalb war es für mich nicht in der richtigen Balance. Und es ist ja total spannend, welche Spiele wirklich sang- und klanglos verloren gegangen sind. Weil da hast du wirklich gesehen, dass Edin Terzic und sein Plan limitiert ist und dass da 2-3 Bausteine halt noch fehlen. Und wenn wir da gerade schon bei Leipzig und Stuttgart waren, dann bleiben wir da doch noch kurz und sprechen über, weil es, glaube ich, gerade kausal ganz gut passt, was ist der Nachteil, wenn du mit einer tiefen Pressinglinie spielst? Was ist der Nachteil, wenn du sehr nah an deinem eigenen Tor stehst? Der Nachteil ist, und da kommen wir zu dem anderen Aspekt, den ich mit in diese Sendung gebracht habe, Pressingopfer BVB und die fehlende Idee im Spielaufbau. Weil wenn du eine sehr, sehr tiefe letzte Kette hast, ist der Weg zum gegnerischen Tor extrem weit.
Ja.
Das heißt, wenn du deine schnellen Spieler nicht in Szene gesetzt bekommst, dann brauchst du Lösungen mit Ball. Das heißt, wenn der lange Ball, der manchmal ja passiert, wenn du angepresst wirst, versuchst du einen hohen, langen Ball zu spielen, um das gegnerische Pressing zu überspielen. Wenn du dazu keine Möglichkeit hast, brauchst du spielerische Mittel, um dich flach herauszuspielen. Und die waren beim BVB nicht existent. Was hat Stuttgart gemacht? Das größte Asset bei Stuttgart ist das offensive Pressing von ihnen. Also wie viele offensive Ballgewinne Chris Führig hat, weiß ich nicht. Es gibt wahnsinnige Statistiken dazu. Sie hatten eine unfassbar gute Raumaufteilung und haben den BVB da in 2 Spielen sehr, sehr krass eingeschnürt in der eigenen Hälfte, Passwege zugestellt und der BVB hatte keine Idee. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, okay, aber VfB Stuttgart ist halt Vizemeister geworden, na klar kann man da mal Probleme haben. Das war beim 1. FC Heidenheim genauso. Die haben die mit 6-7 Spielern angepresst und der BVB hatte keine Idee, wie sie dagegen agieren sollen. Bei Leipzig war es genauso. Und das ist natürlich einer der Schwächen, die solche Mannschaften schonungslos offengelegt haben. Und das ist, glaube ich, und ich glaube, es liegt allen voran auch daran, dass ein spielstarker Sechser gefehlt hat. Mhm. Also einer, der pressingresistent auch ist, einer, der ballsicher ist, den du auch unter Druck anspielen kannst. Das hat einfach gefehlt. Das, glaube ich, hätte eine alternative Idee mit Ball noch offerieren können. Den hattest du nicht. Gerade Emre Can, also oftmals hat ja Edin Terzic in diesem 4-3-3 gespielt mit Can auf der Sechst. Wenn du den angepresst hast, da ist der Ball 4 Meter nach vorne gesprungen. So, also den konntest du de facto nicht unter Druck anspielen, außer ein großes Sicherheitsrisiko einzugehen. Und das war halt einfach eine weitere Geschichte des BVB. Auf der einen Seite gute defensive Stabilität mit der tieferen Kette. Schlechte Idee, wenn du keine Idee mit Ball hast, dich dann wirklich mit einem wirklich großen Abstand zum gegnerischen Tor durchzukombinieren. Da war wenig zu sehen.
Ja, und das ist insofern auch interessant, weil man hätte ja im ersten Gedanken denkt man vor so einem Champions-League-Finale, Real wird die auch mannorientiert anpressen und dann wird da gar nichts gehen beim BVB. Und im zweiten Gedanken denkt man sich, naja, die größte Gefahr, die der BVB hat, ist, wenn man eben sein Tempo ins Spiel bekommt und da ist auch Real verwundbar. Also nee, wahrscheinlich werden sie einfach warten und sich drauf verlassen, dass der BVB seine Chancen nicht nutzt und dass sie dann irgendwann ihr Tor machen. Und so kam es ja dann letztlich auch. Aber das zeigt ja tatsächlich, wie berechenbar auch tatsächlich der BVB letztlich war. Du wusstest zwar nie, wie viele Aluminiumtreffer wirst du gegen sie haben und wie der Spielverlauf genau kommt, aber die Art und Weise, wie gespielt wurde, war eigentlich doch durchaus vorhersehbar. Also kein Team hatte mehr Ballkontakte im eigenen Aufbaudrittel. Leverkusen ist genau am anderen Ende der Tabelle, hat die wenigsten aller Teams, Bayern und Stuttgart so ein bisschen in der Mitte. Gleichzeitig hatte der BVB, kein Team hatte mehr lange Bälle, also Nico Schlotterbeck ist da, spielt die meisten Verlagerungen ligaweit und so weiter, aber auch darauf kannst du dich ja irgendwann einstellen. Das funktioniert dann zwar dennoch gut, weil die Qualität der Spieler gut ist, sowohl Niklas Füllkrug im Festmachen und Verteilen der Bälle, manchmal auch direkt weiter verlängern und eben dann eben die schnellen Spieler Adeyemi, Malen und so weiter, die dann eben auch hinter die Kette an den Ball kommen und dann große Chancen haben. Jetzt ist das ja kein neuer Befund. Wir haben im Grunde die komplette Hinrunde nur über dieses Thema gesprochen. Es gab ganz, ganz viele Analysen des Spielaufbaus des BVBs und dass man vor allem gegen mannbezogenes Pressing große Probleme hat. Das war sehr, sehr früh zu sehen, ist der BVB aber wirklich nicht das einzige Team im Weltfußball. Und dann hat man ja darauf reagiert, indem man in der Winterpause am Trainerteam etwas verändert hat. Und du hast jetzt eben Sven Bender mit dabei, der die Defensive mit stabilisieren soll. Und Nuri Sahin, der sich eigentlich als Cheftrainer sieht, der aber gesagt hat, in dieser speziellen Konstellation mit den Freiheiten, die er auch bekommt von Edin Terzic, war das dann doch für ihn attraktiv, zum BVB zu wechseln. Plus eben natürlich kommt da noch eine persönliche Verbundenheit mit dazu. Findest du, es gab eine Weiterentwicklung in diesem Themengebiet Spielaufbau im Vergleich Hinrunde versus Rückrunde?
Es geht. Ich würde sagen, das Material im Kader war, glaube ich, in Gänze nicht da, um sich da maßgeblich weiterzuentwickeln, weil eben dieser spielstarke Sechser, den du, glaube ich, brauchst, in der Form nicht da ist. Und ich glaube, da hat dann auch wenig Nuri Sahin oder Sven Bender mit reinwirken können. Ich fand auch in der Rückrunde hat der BVB so gespielt, wie man es erwarten konnte, wie wir es jetzt auch gerade besprochen haben. Das war ähnlich wie in der Hinrunde. Ich würde die Personalien Sven Bender und Nuri Sahin eher auf einer weichen Ebene betrachten. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen. War nämlich für mich auch einer der Schlüsselmomente in dieser Saison im Januar. Von daher hatten sie, glaube ich, für mich eine ganz andere Wirkmacht, als den Spielaufbau des BVB anzukurbeln, sondern sie haben andere Krisenherde befriedet, meiner Meinung nach. Und das hat, glaube ich, zu einer wesentlich besseren Rückrunde geführt. Ich glaube, es lag nicht daran, dass sie in irgendeiner Form an Nuancen gedreht haben, die dann besser gelaufen sind, sondern ich glaube, warum der BVB dann am Ende in dieses Champions-League-Finale eingezogen ist, hat andere Gründe und hat vor allen Dingen Gründe, die, glaube ich, eher an der Temperatur liegen, weil ich glaube, dass da schon einiges im Argen war zwischen den Führungsspielern Mats Hummels, Marco Reus und Edin Terzic. Edin Terzic soll ja wohl selber vorgeschlagen haben in der Winterpause, dass er Sven Bender und Nuri Sahin an seiner Seite haben mag, beziehungsweise das Trainerteam aufgestockt wird. Muss ich ehrlich sagen, sein Ego als Cheftrainer so zurückzustellen, machen die allerwenigsten. Meiner Meinung nach hat er sich da in Dienste des Vereins gestellt und hat seine eigene Persona ein wenig zurückgeschraubt. Und ich weiß ganz genau, dass damals ja auch noch die Schlagzeilen so aussahen, dass es ja einer Degradierung glich, dass jetzt ein ja auch Chefcoach wie Nuri Sahin plötzlich als Co-Trainer neben ihm auf der Bank sitzt, ob das wohl gut geht und so weiter und so fort. Es ist meiner Meinung nach gut gegangen, weil Führungsspieler wie Mats Hummels oder Marco Reus, die eben mit Nuri Sahin und Sven Bender noch zusammengespielt haben, plötzlich eventuell auf so einer weichen Ebene wieder reingeholt worden sind. Das Team war plötzlich viel gefestigter. Der BVB hatte plötzlich eine viel sichtbarere Geschlossenheit für mich. Und ich glaube wirklich, dass das auch an den Personalien Sven Bender und Nuri Sahin lag. Also das Team hinter dem Coach ab Januar war schon einer der Schlüsselmomente auch für mich, dass Edin Terzic das so auch erkannt hat, nicht alleine, aber er hat es mitgetragen. Und von daher würde ich, wenn du mich nach diesen beiden Personalien jetzt gefragt hast, würde ich sie eher auf einer weichen Ebene beantworten und nicht mit harten Fakten. Aber vielleicht bist du jetzt für die harten Fakten zuständig und sagst mir, Lena, in der Rückrunde konnte man doch durchaus sehen, dass der BVB sich im Spielaufbau verbessert hat. Immerhin war Nuri Sahin ein begnadeter zentraler Mittelfeldspieler, der dementsprechend sehr, sehr viel und gutes Know-how in Sachen Spielaufbau mit einbringen konnte. Bitteschön, Max.
Naja, also es gab ja doch eine Veränderung, aber da haben wir das Henne-Ei-Problem. Du sagst, die Spieler waren vielleicht nicht vorhanden, also die entsprechenden Spieler, die man für einen Spielaufbau braucht. Und ich sage dir, Ian Maaßen kam im Winter, was genau ja deine These bestätigt. Aber ihn hast du gesehen, eben als einrückenden Sechser manchmal, und dass dann aus diesem 3-2-Aufbau manchmal ein 2-3-Aufbau wurde. Das hat aber, wenn man ehrlich ist, auch nicht über die komplette Rückrunde hinweg geklappt.
Das wollte ich gerade sagen. Also es ist nichts Konstantes. Also ich weiß, was du meinst, diese einrückenden Außenverteidiger, gerade jetzt mit Ian Maaßen, dazu dann eine zusätzliche Anspielstation in der Zentrale zu schaffen. Ja, das gab's natürlich so, aber das war halt nichts, etwas, was sich konstant durchgezogen hat über mehrere Spiele, sondern dann war es wieder dieses kurze Momentum. Man hat eine Idee gesehen, aber die war nicht nachhaltig. So, und deshalb würde mich nicht zu der Aussage hinreißen lassen. Da hat sich grundsätzlich etwas im Spielaufbau in der Rückrunde geändert, was nachhaltig von Erfolg gekrönt war.
Ja, okay. Ja, genau. Dem würde ich auch zustimmen, weil ich finde, es haben sich schon Dinge verändert. Sie haben es auch öfter versucht, es flach auszuspielen. Sie haben aber dabei immer wieder, vereinfacht gesagt, den Kopf verloren. Also die Art und Weise, wie man zum Beispiel gegen Atletico versucht hat, dann rauszuspielen, da hast du dir gedacht, da in der Hinrunde hättet ihr den einfach jetzt mal lang rausgepölt, wäre vielleicht besser gewesen, weil wenn ihr die ganze Zeit Leute anspielt, die mit dem Rücken zum gegenpressenden Spieler stehen, dann braucht es halt nur einen doofen Ballkontakt, und den gab es ja dann auch beim 0-1. Und direkt steht Atletico hier relativ alleine vor eurem Tor. Ich fand, es gab noch eine weitere Sache, die mir zumindest in der Rückrunde mehr aufgefallen ist. Ich fand, dass man öfter Überzahlen oder ja Überladungen auf den Flügeln geschaffen hat, vor allem der linke Flügel. Ich finde, man ist da systematischer hingekommen, dass man da dann in so 3-versus-3 Situationen die dann ausspielen konnte und dann vom Flügel ins Zentrum reingekommen ist, oft eben auch über die Dribbler, dass es nicht mehr nur darum ging, nur vertikal hinter die Kette zu kommen, sondern auch gerne mal diagonal. Aber auch hier, Jadon Sancho kam ja auch zum Beispiel in der Winterpause, also auch. Was ist jetzt hier quasi Ursache und was ist Wirkung? Liegt das, hat man es vorher nicht gemacht, weil man nicht die Spieler dafür hatte, oder hat man es jetzt dann gemacht, weil man es einstudiert hatte im Winter? Ist schwierig voneinander zu trennen. Aber was du da beschreibst mit den weichen Faktoren, das finde ich schon einen sehr interessanten Aspekt. Was glaubst du denn, welche Dynamik gab es da innerhalb dieser Saison? Weil nur nochmal zur Erinnerung, du weißt es natürlich, aber wir kommen ja aus einer Saison, in der man es fast geschafft hätte, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber auch damals war es schon so, dass viele Dinge zusammengefallen sind in den Ergebnissen, um das jetzt mal so zu formulieren. Und es auch damals, unter anderem auch wieder beim VfB Stuttgart, ein Spiel gab, das einen total ratlos zurückgelassen hat, weil man einfach ja schon in einem Sinne ausgecoacht wurde. Ist das jetzt noch eine Hypothek aus der letzten Saison gewesen, die da Edin Terzic mit in diese reingenommen hat und die jetzt dann im Winter, ja, wurde sie repariert? Also was wäre da deine Meinung zu?
Also ich glaube, die Hypothek war natürlich da und umso erstaunlicher finde ich, dass sie das wirklich, dass sie es jetzt bis ins Champions League-Finale geschafft haben. Also die Enttäuschungsebene nach diesem letzten 34. Spieltag muss immens gewesen sein. Also und vor allen Dingen die Mannschaft ist ja im Kern so zusammengeblieben. Das ist schon beeindruckend. Und wenn du mich fragst, warum und wie hat sich diese Mannschaft im Verlauf dieser Saison entwickelt, dann sind wir bei diesem Schlüsselmoment, dass, glaube ich, Nuri Sahin und Sven Bender als soziale Kleber fungiert haben. Gerade bei den Führungsspielern, Mats Hummels und Marco Reus, die ganz, ganz krassen seismografischen Charakter, glaube ich, innerhalb der Mannschaft haben. Das sind Fürsprecher. Wenn die unzufrieden sind, glaube ich, wirkt sich das auf das ganze Team aus. Und ich habe schon eine innere Geschlossenheit des BVB nach dem Winter feststellen können. Also sie sind da ja, was war das letzte Spiel vor der Winterpause nochmal? Das war doch auch sag mir das mal kurz, ich weiß es nicht mehr. Da haben sie aber, also auf jeden Fall weiß ich, dass man ungut in die Winterpause gegangen ist.
Das war das 1:1 gegen Mainz 05. Sehr so gute war. Erste Hälfte und dann Ausgleich und komplett dann, den Faden verloren.
So ist es nämlich. Also die zweite Halbzeit war so wahnsinnig ernüchternd, wo du schon dachtest, so Mann ey.
Vorher in Augsburg 1:1 gespielt. Also das war
genau
das
richtig.
Peak BVB,
genau
richtig. Also alter BVB.
Genau richtig. Und du dachtest eigentlich, da waren diese zwei schlagbaren Gegner. Du hast auf einer nicht guten Platzierung bist du in diese Winterpause gegangen. Und ich glaube, da hat man sich schon zusammengerauft. Und auf so einer Metaebene ist es eine Mannschaft ohne große Stars. Und ich glaube, das ist der allergrößte Unterschied zu den vergangenen Jahren. Ich glaube erstmal, dass es der schlechteste Kader ist der letzten Jahre. Und das kann Fluch und Segen zugleich sein. Also in dieser Saison gab es kein Ousmane Dembélé, kein Erling Haaland, kein Jude Bellingham, es gab kein Prime Jadon Sancho, kein riesengroßes Talent, was dir nach der Saison weggekauft wird und dir 100 Millionen Euro bringt im Kader. Das ist neu beim BVB. Also in der Transferperiode hat man ja eher auf Bundesliga-erfahrene Spieler gesetzt, mit Benze Baini, mit Felix Metscher und auch mit Marcel Sabitzer. Am Ende ist da eine Mannschaft, die vielleicht so kollektiv in sich funktioniert wie lange nicht mehr, weil du nicht diesen großen Star hast. Und man hat ja auch diese Störgeräusche mit Jude Bellingham gehört in der vergangenen Saison, dass er gegenüber der Mitspieler teilweise abfällig reagiert hat auf dem Platz, so sich selber immer ins Zentrum gestellt hat, sich alleine vor der Kurve hat feiern lassen und so weiter und so fort. Für uns Fans war das natürlich super. Ich glaube, für eine Mannschaft ist das absoluter Gift. Mhm. Und von daher ist es das erste Mal, dass der BVB nicht diesen einen großen Star hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, mich versöhnt das so ein wenig, dass ausgerechnet eine Mannschaft ohne große Stars am Ende gerade im Halbfinale eine Mannschaft mit nur Stars aus dem Wettbewerb schmeißt und am Ende im Champions-League-Finale steht. Und hätte diese Mannschaft am Ende dann den Henkelpott auch noch geholt,
ja,
dann muss ich sagen, hätte das mein fußballromantisches Herz sehr, sehr stark stimuliert. Weil ich finde, das war das Paradebeispiel dafür, dass es im Fußball nicht nur auf das große Geld, nicht nur auf die großen Namen ankommt, sondern eben auch auf diese sozialen Faktoren, wie eine Mannschaft zusammenpasst und wie sie funktioniert. Und von daher glaube ich, das ist auch eine Geschichte dieser Saison. Ein BVB ohne die großen Superstars ist ein BVB, der ins Champions-League-Finale kommt.
Mhm. Ja, interessant, dass du das so formulierst. Den Gedanken hatte ich, als ich dann Jude Bellingham gesehen habe beim Abpfiff, der natürlich ein herausragender Fußballspieler ist und der auch nach vielem, was man hört, jeder hat seine Ecken und Kanten, aber auch halbwegs noch auf dem Boden geblieben sein soll. Und dennoch, irgendwie ärgert es einen, als aus der romantischen Sicht, dass jemand zu einem anderen Verein wechselt, um die Champions League zu gewinnen. Und es klappt sofort im ersten Jahr. Und natürlich hat er dafür viel getan und er hat eine ganz fantastische, vor allem Hinrunde gespielt. Rückrunde war dann nicht mehr ganz so überragend. Aber trotzdem denkt man sich, oh Mann, das ist so schade, weil das sendet ja auch das Signal, naja, also mit Dortmund geht's nicht, sondern man muss eben zu Real wechseln. Aber wenn wir dann bei dem Thema Kadergestaltung sind, da würde ich dann gerne bleiben. Also das mit den ohne große Stars, da würde dir, denke ich, jeder zustimmen. Vielleicht sieht es mal Zumis ein bisschen anders, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber wie blickst du denn dann auf die Transferpolitik in dieser Saison? Weil die war ja dann, die war sehr zweigeteilt. Also du hattest eben diese erfahrenen Bundesligaspieler, Sabitzer, Metscher, Füllkrug, Benzebaini. Füllkrug natürlich hat nochmal die besondere Klammer, weil man gesehen hat, Sebastian Haller kommt nicht mehr rechtzeitig in Form. Also das war insofern vielleicht ungeplant, dieser Zugang. Aber dann hatte man ja auch mit Jadon Sancho die typische BVB-Rückholaktion, die es einfach immer mal wieder gibt, wo ich auch immer noch nicht so ganz sicher bin, wie gut sie eigentlich funktioniert hat. Also reichen mir die Champions-League-Spiele, um zu sagen, dass das jetzt gut war. Und mit Ian Madsen jemand, das war natürlich interessant, aber halt als Laie. Also sprich, da, das hat auch so einen kleinen Asterix mit dran. Also wie positiv würdest du die Transferperiode einsortieren?
Rami Benzebaini und Felix Metscher sind eine absolute Frechheit. Also vor allen Dingen mit Ansage. Vollkommen unverständlich. Vollkommen unverständlich, auch was das Gesamtpaket gerade bei Felix Metscher angeht. Das muss man Sebastian Kehl vorwerfen. Absolut.
Und da würdest du die Verletzung auch nicht als mindernden Faktor mit einfließen lassen?
Er war ja auch schon bei Wolfsburg verletzt, so teilweise. Also du weißt ja, was du dir da einkaufst. Dann zahle ich halt keine 30 Millionen Euro dafür, ne? Also verstehe ich nicht. Auch den Rami Benzebaini-Wechsel. Ich weiß, was man damit machen wollte. Man wollte so einen Arbeiter, so ein Schlitzohr, so eine Sau haben, der gerne auch mal eine gelbe Karte hat, gerne auch mal eklig ist. Arbeiterfußball.
Also du hast gerade viele Anführungszeichen gemacht, muss ich gerade für die Podcast-Hörende noch sagen.
Ja, genau, das stimmt. Auch bei Sau. Da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht. Das ist immer wichtig zu erwähnen. Und das war so wahnsinnig, es war für mich ein wahnsinnig undifferenzierter Wechsel. Also ich weiß, was man damit machen wollte. Es hat halt nicht im Ansatz funktioniert und für mich war das beides mit Ansage, dass es nicht gut gehen kann. Und da hat man sehr, sehr viel Geld für ausgegeben und hat dann das im Winter meiner Meinung nach ein wenig kaschieren können, diese Transferbilanz. Du hast es ja schon angesprochen, Ian Madsen sicherlich ein absoluter Top-Transfer, wenn auch mit Geschmäckle, weil du ihn halt nur als Laie hast, aber er hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Und auch Jadon Sancho hatte zumindest in der Champions League Ausreißer nach oben. Und ich weiß auch nicht, ob man unbedingt ohne ihn dann so weit auch gekommen wäre. Also er, also auch mit Madsen zusammen. Also ich glaube, sie haben schon auch gerade in dieser Champions League Saison dann in der Crunch Time einen ganz, ganz großen Ausschlag in Richtung Finale gemacht, meiner Meinung nach. Und von daher wurde da ein bisschen was kaschiert und die Hausaufgaben besser gemacht. Und wenn wir dann, naja, sagen, Rami Benzebaini und Felix Metscher waren eine Frechheit, Sancho und Ian Madsen haben sehr, sehr gut funktioniert, dann kommst du halt bei Null raus. Ne? Und das ist dann so meine Analyse für den Kader.
Ich leg noch Füllkrug drauf, der hat ja auch okay funktioniert, war absolut, aber auch okay. Nicht so, dass der nicht gescoutet wurde vorher. Plus, wenn du natürlich jetzt die aktuellen Diskussionen hörst, ich meine, wir brauchen jetzt nicht hier zu viel Transfergerüchte-Talk machen, aber vielleicht hätte es auch im letzten Sommer da schon noch längerfristige Optionen gegeben, die dann in Stuttgart eine sehr gute Saison gespielt haben. Aber
ja, vielleicht noch kurz zu dieser Mannschaft ohne große Stars. Es ist ja nicht nur auf so einer weichen Ebene, sondern auch auf so einer ganz faktischen Ebene, so heißt es, dass du natürlich damit auch nicht so große Abhängigkeiten hast. Ne? Mhm. Man war extrem abhängig von den Toren von Erling Haaland, man war extrem abhängig von Jude Bellingham. Jetzt ist die Mannschaft sehr, sehr homogen, also ohne große Ausreißer nach oben. Klar, du hattest so ein bisschen phasenweise einen sehr, sehr guten Daniel Mahlen, der in sehr, sehr vielen Spielen sehr wichtige Tore beschert hat. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das war so sehr homogen. Also es gab nicht so diesen einen, wenn der nicht da ist, dann fällt alles in sich zusammen. Mhm. Und das ist natürlich auch richtig gut, weil dementsprechend wird da auch keine riesengroße qualitative Lücke zur neuen Saison zu schließen sein. Also ja, wenn ein Ian Madsen weggeht, dann fehlt da was. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ganze Kartenhaus in sich zusammenbricht, wie es jetzt war, als Jude Bellingham oder Erling Haaland gegangen sind. Ne? Also von daher kann das, glaube ich, auch eine gewisse Form der Wagenburg-Mentalität provozieren, wenn du weißt, wir dürfen uns hier gar nicht rausziehen. Also wir haben nicht den einen Spieler, auf den wir das alles abwälzen können. Hier muss jeder funktionieren, sonst wird dieses Spiel nicht gewonnen werden. Wir können uns nicht ausruhen, weil wir denken, ah, Jude macht das schon. Wir können uns nicht ausruhen, weil Haaland macht das schon. Nein, wir sind alle involviert. Und zwar über 90 plus Minuten müssen wir immer am Anschlag sein, weil wir nur als Kollektiv funktionieren. Mhm. Und ich glaube, das ist in Summe, und ich glaube, das ist wesentlich nachhaltiger als die Strategie der letzten Jahre vom BVB. Ich bin sehr gespannt auf die neue Saison, weil es da natürlich auch wieder Umbruch geben wird, auch in der Hierarchie. Mats Hummels geht eventuell, Marco Reus ist sicher weg. Das heißt, da werden zwei Fürsprecher gehen. Wer weiß, was mit Niklas Süle ist. Auch er ist ja im Mannschaftsrat. Also da wird es Umbruch geben. Hm. Und trotzdem ist, glaube ich, dass das Feld so fruchtbar wie selten, weil da, glaube ich, trotzdem ein gutes Mannschaftsgefüge da ist. Weil da nicht so ein Krater hinterlassen wurde, der gegangen ist, wo erstmal ein großes Loch gestopft werden muss, damit man dann eine neue Saat hinterlegt, weißt du?
Ja, also ich verstehe, was du meinst und ich kann da auch argumentativ folgen. Ich würde aber trotzdem gerne die Gegenposition einnehmen, denn man könnte doch auch argumentieren, dass gerade der BVB das Schlechteste aus beiden Welten bekommt. Man hat die Champions League eigentlich verpasst. Ich muss es nochmal sagen. Also klar, man ist ins Champions League-Finale gekommen, aber man hat eine schlechte Bundesliga-Serie gespielt. Und gleichzeitig hat der BVB in der Vergangenheit diese hohen Einnahmen durch Verkäufe ja auch gebraucht. Das war ein ganz wesentlicher Treiber des finanziellen Wachstums des BVBs. Also man könnte doch auch argumentieren, ohne die großen Stars hatte man zwar ein bisschen weniger Hässel und es mussten keine Löcher mehr zugestopft werden, wie du es gerade gesagt hast, das stimmt ja alles, aber auf der anderen Seite ist man auf Platz 5 in der Bundesliga gelandet und weiß jetzt nicht mal, wen man verkaufen soll, um richtige Mehreinnahmen zu generieren.
Ja, aber Max, deshalb haben sie ja doch jetzt Rheinmetall.
Gott. Wir haben es immerhin bis hierhin geschafft, ohne diesen absoluten Downer, diese absolute Frechheit noch zu thematisieren. Ja, aber es ist ja nur, weil Rheinmetall ist ja nur ausschließlich da, um Länder zu bekriegen, die wir gerade nicht gut finden. Die haben noch nie mit irgendjemanden beliefert, den wir auch nicht gut finden. Und das ist ja auch, ergibt ja auch total Sinn, weil es ist ja direkt, das ist jetzt nicht einfach nur ein Image-Ding mit Rheinmetall, sondern man will ja quasi direkt an den Endkunden liefern. Das sind jetzt offenbar BVB-Fans und von der Düsseldorfer EG, also Rheinmetall macht jetzt, also wahrscheinlich ist es bald die Rheinmetall-Bundesliga. Ich freue mich schon extrem drauf.
Trotzdem noch kurzer Aspekt, wenn wir schon in Richtung Zukunft denken. Na klar, weniger Geld, wenn du die großen Verkäufe nicht mehr hast. Dafür hat man jetzt so Leute wie das Diamantauge geholt. Der muss dann halt ein bisschen intensiver suchen. Ja. Und dann bin ich sehr gespannt darauf, generell, wie diese Konstellation Sven Mislintat, Lars Ricken, Sebastian Kehl.
Ja.
Du hast da natürlich plötzlich auch ein Machtvakuum, dadurch, dass Aki Watzke bald gehen wird. Ganz liebe Grüße an den FC Bayern. Wir wissen ja, wie das da gelaufen ist. Plötzlich hat sich keiner mehr zuständig gefühlt. Super viele Leute haben mitgeredet, zu viele Leute haben mitgeredet, zu viele Leute sind mit Machthäppchen ausgestattet worden. Am Ende ist ein riesiges Chaos dabei herausgekommen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob der BVB davor geschützt ist. Also das heißt, es wird nicht nur einen Umbruch innerhalb der Mannschaft geben, weil Führungspersönlichkeiten gehen werden. Nein, es wird auch in der Führungsetage Umbruch geben, weil da plötzlich Machtmenschen reinströmen. Mhm. Nicht mehr diese eine Speerspitze da ist mit Aki Watzke, sondern das eher verteilt wird. Also bin sehr gespannt. Das birgt, glaube ich, auch Konfliktpotenzial.
Das glaube ich nämlich auch. Es wäre ja fast komisch, wenn nicht, weil die dürften sich ja eigentlich gar nicht alle einig sein. Und das muss grundsätzlich nicht schlimm sein. Aus Dissens kann ja etwas Gutes entstehen. Es muss eben immer nur konstruktiv bleiben. Aber gleichzeitig ist mein Eindruck aktuell, der BVB hat sich vom Kader her gesprochen, in eine schlechte Ausgangslage gebracht. Man verliert wichtige Spieler, die in manchen Spielen jetzt noch eine große Rolle gespielt haben. Und gleichzeitig gibt es eigentlich mehrere Positionen, auf denen du Probleme hast, wo die ganze Spielertypen fehlen. Also allein der Verbindungssechser, den du ja auch hier mitgebracht hast, der ist ja gar nicht so leicht zu finden. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie 15 Spieler hätten, wo wir sagen, allein in der Bundesliga, die könnten jetzt alle zum BVB wechseln. Ich habe mich mit jemandem unterhalten über Eintracht Frankfurt gestern am Rande des Länderspiels. Herzliche Grüße. Die suchen genau denselben Sechser und da sind mir auch irgendwie nur drei Namen eingefallen und bei denen mussten wir alle sagen, ja, also die kommen jetzt wahrscheinlich gerade nicht zu Eintracht Frankfurt. Plus, Sven Mislintat ist natürlich sehr gut darin, junge Spieler zu finden, die dann auch eine Entwicklung nehmen können. Aber das sind erstmal auch junge Spieler. Und in der Regel gerade auf dieser Position, wenn du nicht ein Generationentalent hast, dann brauchst du hier durchaus eine gewisse Erfahrung. Also das war ja auch ein Wechsel, den man in der Transferstrategie sehen konnte. Ich finde, dass der BVB trotz dieser Champions-League-Saison, die natürlich fantastisch war und über die man sich auch freuen soll, aber steht er nicht eigentlich noch schlechter da als vor der letzten Saison, vom Kader her gesehen?
Ich glaube, er steht vor mehr Aufgaben. Ich würde nicht sagen, dass er schlechter, also ja, es ist der schlechteste Kader der letzten Jahre, das habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, er steht vor mehr Herausforderungen, weil du eigentlich vermutlich eine ganze neue Achse besetzen musst. Ne? Du brauchst eigentlich einen neuen Innenverteidiger. Wenn das mit Waldemar Anton klappen sollte, fände ich das ein super Deal. Mhm. Dann brauchst du einen ballsicheren Verbindungssechser. Eigentlich brauchen sie so einen Typ Robert Andrich, Alexander Pavlovic, wirst du beide nicht bekommen, aber nur, dass wir über einen Typen gesprochen haben. Und dann haben sie gesagt, brauchen sie eigentlich auch noch einen neuen Stürmer, da wollen sie ja Guirassy holen. Da weiß ich ehrlicherweise auch nicht, ob das so funktioniert. Also er wird als Einzelperson sicherlich funktionieren, aber was ist dann mit Niklas Füllkrug? Setzt du ihn dann einfach auf die Bank? Er ist ja auch irgendwie so ein Fürsprecher in der Mannschaft, auch ein Fanliebling, ja. Das kann halt natürlich auch Unruhepotenzial in sich bürgen. Ich würde auch eher sagen, ich hätte eher Dennis Undaff als Serhou Guirassy verpflichtet an BVBs Stelle, weil du dann natürlich eine schöne Doppelspitze hast. Die kennt Niklas Füllkrug schon aus Werder Bremen. Du hast diesen eher Schattenstürmer mit Dennis Undaff, den du auch mal der auch mal tief kommt, den du auch anspielen kannst aus einem eigenen Spielaufbau heraus. Von daher ist da sehr viel los. Also da bin ich natürlich bei dir. Und trotzdem kommen wir ja aus zwei Bundesliga-Saisons, wo du in der letzten die deutsche Meisterschaft verpasst hast und eigentlich auch nur in dieser Pole-Position warst, weil die Bayern extrem geschwächelt haben und Leverkusen noch nicht da war. Mhm. Es ist nicht aus einer Stärke vom BVB heraus passiert, sorry. Also, dass sie am 34. Spieltag noch um die deutsche Meisterschaft spielen, dafür war die Saison in Summe auch zu schlecht. Und jetzt hast du eine, wo du auf dem 5. Tabellenplatz gelandet bist, ne? Zwar auch wieder dieses Champions-League-Finale als Highlight, aber auch da in Summe war das nicht eine vollends überzeugende Saison vom BVB. Das heißt, natürlich kannst du jetzt sagen, oh Gott, der BVB steht eigentlich so schlecht da wie nie. Es kann aber natürlich auch eine Chance sein, sich endlich mal mit einem echten Umbruch zu beschäftigen und endlich mal anzufangen, wieder Identität zu finden. Und wofür will der BVB eigentlich stehen? Welchen Trainer wollen wir? Welchen Kader wollen wir? Was wollen wir überhaupt angreifen? Begreifen wir uns als die Mannschaft, die die Bayern ärgern wollen oder jetzt in der neuen Saison Bayer Leverkusen? Oder müssen wir vielleicht auch kleinere Brötchen jetzt backen? Ja? Wo stehen wir? Was sind wir? Also, jetzt haben wir neue Persönlichkeiten in der Führungsetage und so weiter und so fort. Also, theoretisch, Max, hast du jetzt auch ein weißes Blatt Papier, was du mit ganz vielen bunten Stiften neuer und noch geiler bemalen kannst als die letzten drei Saisons. Weil es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass wir aus einer sehr, sehr, sehr guten Zeit kommen, sondern eher aus drei sehr ambivalenten Saisons, wo du keine Konstant hattest und auch keine Ruhe so richtig, ja? Und dass du jetzt die Möglichkeit hast, ne, dadurch, dass du qua Personalien so viel Umbruch hast, ist das natürlich, kann das eine Katastrophe werden. Es kann aber auch richtig toll werden. So. Das heißt, diese Option gibt es durchaus auch.
Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, ich glaube, exakt so sieht das Mats Hummels und deshalb hat er zu diesem seltsamen Zeitpunkt dieses Interview gegeben. Mhm. Denn er letztlich war das für mich vergleichbar mit dem Philipp Lahm Interview 2009, wo er zum FC Bayern gesagt hat, ey, wir holen hier einen Spieler für ein 4-3-3, wir haben vorher nur 4-4-2 gespielt. Warum machen wir sowas? Barcelona macht das anders. Wir brauchen jetzt mal quasi eine Identität und danach müssen wir alles machen, eine Spielidentität. Und ähnlich sehe ich es mit Mats Hummels auch. Wenn er gehen wollen würde, wenn es sicher wäre, dass er ginge, dann müsste er so ein Interview nicht mehr geben, beziehungsweise dann könnte er das zu jedem Zeitpunkt geben. Aber ich glaube, er will jetzt eben sagen, hey Leute, gehen wir jetzt hier all in nächstes Jahr, verändern wir unsere komplette Denke, dann bleibe ich vielleicht auch noch ein Jahr, dann bin ich da mit dabei und wenn nicht, dann bin ich weg. Das ist der eine Gedanke, den ich dazu habe. Und der zweite ist, dass ich bei allem, was du sagst, also wir sind uns eh total einig, Lena, aber ich habe den Eindruck, so denkt der BVB dann letztlich doch nicht. Denn ansonsten würden grundsätzliche Fragen, auch die nach dem Trainer, und es geht mir nicht um die Person Edin Terzic, ich finde es eigentlich toll, dass so jemand zum BVB gefunden hat, also er war ja schon da, aber dass er quasi in diese Funktion gekommen ist, weil das auch ganz viel im Fußballromantiker an mir adressiert. Aber die Frage der Spielidentität, die müsste eigentlich müsste man die jetzt schon geklärt haben. Damit man eben, und mein Eindruck ist, das hat man nicht. Ich glaube, man war so beschäftigt, auch aus verständlichen Gründen mit Champions League Finale und so weiter, dass diese Grundsatzfrage noch nicht beantwortet wurde. Deswegen habe ich einfach ein schlechtes Gefühl. Also ich mag dieses, Herausforderungen sind nur dornige Chancen, Plädoyer, das du gerade gehalten hast, mit Blick auf diese Transferperiode, die jetzt dann kommt. Aber wenn.
Ich habe ja gesagt, es kann ein sowohl als auch geben und ich wollte nur auch diese andere Sichtweise aufmachen, dass da natürlich mit neuem, frischem Personal auch in der Entscheidungsebene auch die Möglichkeit durchaus besteht, gute Entscheidungen zu treffen. Ne?
So, das ist ja
auch richtig. Ich sage aber, ich bin komplett bei dir, dass ich auch meine großen, großen Störgefühle habe mit Edin Terzic, weil wir sind alle am Borsigplatz geboren, ist halt keine Identität. Ja? Und nur zu sagen, wir haben den Jungen aus der Kurve, der uns dann ein paar Bausteine für Spiele mit an die Hand gibt, die dann aber relativ schnell und leicht auch ausgehebelt werden können, das reicht in Summe dann nicht. Vor allen Dingen reicht es nicht über eine ganze Saison hinweg. Vielleicht läuft es so, dass sie mit ihm in die neue Saison gehen. Saisonstart wird verpatzt. Nach 5, 6 Spielen wird er entlassen. Und dann hast du in einer Umbruchphase nochmal eine neue Umbruchphase, weil du plötzlich einen neuen Trainer hast. Ich glaube aber, sie haben nur mit Nuri Sahin da schon jemanden in der Pole Position. Das heißt, ich glaube schon, dass sie sich auf diesen Fall vorbereiten, auch schon intern. Natürlich und klar gibt's die Stimmen, die sagen, ey, Sven Mislintat und Edin Terzic, die sind aber so. Ja, mag ja sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Edin Terzic dann einfach in die zweite Reihe geht. Technischer Direktor, was auch immer, das, was er nochmal gemacht hat. Also er wird aus dem Verein nicht verschwinden. Aber in der ersten Reihe ist dann eventuell wer anders. Und ich glaube, auch auf diesen Fall hat sich der BVB mit Nuri Sahin und Sven Bender schon vorbereitet.
Ja, aber deshalb, kann das, ne? Also wieder volle Zustimmung und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber schiebt der BVB nicht diese schwierige Entscheidung wieder und wieder vor sich her? Ähnlich wie übrigens auch der FC Bayern. Für welchen Fußball wird denn der FC Bayern stehen? Ja, mal gucken. Sie wollen Erfolg haben. Mal sehen, wie konsequent sie diesmal sind beim 15. Trainer in 3 Jahren. Aber kann man das nicht sagen? Und gleichzeitig sprichst du von Impulsen von außen und das kann man so sehen. Sven Mislintat kommt rein. Aber irgendwie sind das ja auch alte Impulse. Also Sven Mislintat ist ja jetzt nicht derjenige, der zum BVB kommt und sagt, ey, wie habt ihr denn das hier organisiert? Das mache ich jetzt komplett anders. Sondern der kennt alles. Plus mit Lars Ricken hat man zwar eine überraschende Entscheidung, zumindest für außenstehende überraschende Entscheidung getroffen, aber ja auch jemanden, der eigentlich in anderer Funktion ganz lange beim BVB tätig war und der jetzt auch erstmal beweisen muss, dass er dieses andere Aufgabenportfolio auch innehat. Und bei dem, also wir haben damals den Schwerpunkt zum BVB genannt, beendet Lars Ricken die Richtungslosigkeit beim BVB. Und letztlich sprechen wir gerade über dieselbe Frage. Und ich habe da bisher noch nichts gehört, was mich glauben machen lässt, dass er das tut. Das kann natürlich jetzt auch an Champions League Finale und so weiter gelegen haben. Aber ich, Also ich mache mir da Sorgen, ehrlicherweise, muss ich sagen, weil ja auch gleichzeitig sich die Bundesliga gerade verändert. Du hast mit Stuttgart jemanden, mal gucken natürlich, mit welchem Personal die in die neue Saison reingehen, aber die sind von der Spielidentität her den nächsten Schritt gegangen, den sonst keiner hinbekommen hat. Du hast mit Leverkusen ein Team, das sich anschickt, vielleicht der neue BVB zu sein. Du hast mit Leipzig ein Team, das seine Transferstrategie dahingehend verändert hat, dass man jetzt viel weniger Risiko hat bei den Transfers, die man holt, viel mehr Kohle einnimmt. Eigentlich muss Leipzig mit Abstand am enttäuschtesten sein von allen, die in den Top 4 gelandet sind. Die hatten noch viel, viel mehr drin, aber haben wir im Leipzig-Schwerpunkt schon besprochen. Also, weil du vorhin gesagt hast, ein bisschen weniger Druck. Man kann es auch so sehen, dass extrem viel Druck ist, gerade auf diesem Sommer.
Auf jeden Fall. 100%ige Zustimmung. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich total zuversichtlich in die neue Saison blicke. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da ist sehr viel Umbruch und das birgt natürlich viel Fallhöhe. Die Gefahr ist natürlich auch, dass das Champions League Finale und die verpasste Meisterschaft am letzten Spieltag Alibis sind. Mhm. Alibis, einen benötigten Umbruch zu verschieben. Alibi, dass man die Richtungslosigkeit als solche nicht erkennt. Alibi, dass man die fehlende Identität nicht erkennt. Alibi, dass man an einem Trainer festhält, der eigentlich kein guter Chefcoach ist. Das sehe ich alles. Ja. Und eventuell muss der BVB sich damit auseinandersetzen, dass man eben nicht mehr die Nummer zwei ist, so wie es die letzten Jahre immer war. Da war es dieser Zweikampf, wir sind die Bayern-Herausforderer. Dafür haben einfach zu viele Vereine ihre Hausaufgaben gemacht und sehr, sehr richtige Entscheidungen getroffen und vor allen Dingen auch mutige Entscheidungen getroffen. Und das gehört auch dazu. Und wenn du gerade sagst, es fehlt auch so ein bisschen der äußere Impuls, ne, hast du natürlich komplett recht. Es erinnerte mich so ein bisschen an diesen Bremer Weg, ja, den man ja jahrelang gegangen ist, ne? Irgendwie nur aus dem eigenen Becken fischen, nur so gefühlige Entscheidungen treffen, nur so familiär und echte Liebe. Und dazu neigt der BVB natürlich, ganz klar. Ja. Und das hat natürlich auch die Personalie Edin Terzic befeuert. Wir haben den Jungen aus der Kurve als Cheftrainer. Natürlich. Näher kannst du ja gar nicht als Verein im Schulterschluss mit deinen Fans sein. Und wenn du dann mit Sven Mislintat, Lars Ricken, Matthias Sammer, alle ja aus dem Becken des BVBs. Das kann natürlich dich auch ein wenig versperren vor der Realität, weil man in einer Gefühlsduseligkeit eine rosarote oder eine schwarz-gelbe Brille trägt, die nicht ganz so durchsichtig ist, wie es vielleicht eine ist, die von außen kommt.
Ich würde gern noch eine Anschlussfrage dazu an dich stellen. Und zwar, die habe ich geklaut von Javier Caceres. Der hat die in der EM-Kader-Nominierungs-PK Julian Nagelsmann gestellt. Und ich habe sie nämlich auch schon meinem Gast Steffen Meyer im FC Bayern-Segment gestellt. Javier Caceres hat damals Julian Nagelsmann gefragt, spielphilosophisch gesehen, wer war der erste Name auf ihrem Nominierungszettel? Von wem aus denken Sie Ihr Team? Und Julian Nagelsmann ist dann natürlich ausgewichen, hat gesagt, er redet von einer Achse und so weiter. Aber wenn man mal sagt, welcher Spieler steht quasi so im Kern, dass man sagt, okay, der spielt und um ihn herum bauen wir das Team. Steffen hat für den FC Bayern Jamal Musiala genannt. Wer wäre das denn beim BVB deiner Meinung nach?
Oh, darf ich auch zwei nennen?
Ja, meinetwegen. Julian Nagelsmann durfte auch mehrere nennen.
Dann sage ich Marcel Sabitzer und Julian Brandt.
Und für was stehen die?
Ich glaube, Marcel Sabitzer ist die benötigte Balance, die der BVB nicht hat. Mhm. Er ist für mich der Box-to-Box-Spieler. Mhm. Er ist für mich einer, der defensive Qualitäten hat, aber auch eine wahnsinnige Torgefahr ausstrahlen kann, der sich in diesem Korridor zwischen 6 und 10 bewegt und der eben genau diese benötigte Balance ist, die beim BVB fehlt zwischen, ja, ich habe defensive Ideen und ja, ich gehe in Zweikampf und ja, ich kann ein gutes Pressing spielen, aber ja, ich habe auch eine Idee mit Ball. Und für mich ist er einer der Transfers, die am Anfang schwierig waren, die auf Strecke, aber einer, also für mich war er einer der besten Transfers, ja. Weil er für mich auch ein Transfer in Richtung Zukunft sein kann. Und da kommen wir aber ja gleich noch zu, weil wir ja noch unsere kleinen Kategorien haben. Deshalb will ich zu Marcel Sabitzer nicht zu viel vorweggreifen. Okay. Aber das wäre ein Spieler, an dem ich mich orientieren würde. Und Julian Brandt ist seit Jahren beim BVB. Ich finde, er ist auch ein Spieler, der so ein bisschen auch für diesen, jetzt mache ich wieder Anführungszeichen, alten offensiven Zauber BVB macht wirklich viel Spaß steht. Mit einem fantastischen ersten Kontakt, mit einem sehr guten Raumverständnis, mit Lösungen mit Ball, die er immer wieder anbietet, der unkonventionell spielt, der einfach Spielfreude ausstrahlt. Und das ist für mich, glaube ich, so die Kombination, an der sich der BVB orientieren sollte, weil es ein bisschen alter BVB mit Jürgen Klopp ist, weil du dieses Gegenpressing-Element mit Marcel Sabitzer hast. Hm. Und es ist aber auch ein bisschen der neuere BVB unter den, würde ich sagen, offensiv attraktivsten Zeiten unter Peter Bosz. Und das vereint das so ein bisschen. Und das wäre für mich eine Identität, wo ich sage, die würde zum BVB passen. Und ich glaube, dass sie auch sehr erfolgreich wäre.
Julian Brandt ist 28 Jahre alt, Marcel Sabitzer ist 30 Jahre alt. Der BVB hat einen Altersumbruch auch, weil mit Reus und Hummels zwei 35-Jährige, also einer sicher den Verein verlässt, beim anderen wissen wir es jetzt aktuell noch nicht, aber wir gehen, glaube ich, alle nicht davon aus, dass er Stamm spielen wird. Mats Hummels in der neuen Saison. Ist es für dich ein Problem, dass Brandt und Sabitzer ja dann schon eher so langsam auf den Bereich ihrer Karriere zugehen, wo man normalerweise ein bisschen wieder an Leistung verliert?
Würde ich nicht sagen, weil wenn wir auch zum Beispiel in Richtung Bayer Leverkusen gucken, da ist der Quarterback Granit Xhaka, der ist ähnlich alt, der ist auch der absolute MVP, genauso wie Robert Andrich, der auch schon eher in einem betagteren Alter ist. Also für mich spielt das keine Rolle. Ich glaube eher, dass es dem BVB in seiner Inkonstanz guttun würde, eher auf erfahrene Spieler zu setzen, weil sie natürlich auch eine gewisse Stabilität suggerieren, zumindest in der Achse. Du kannst drumherum gerne die jungen Wilden laufen lassen, aber in dieser Achse sollten sie meiner Meinung nach schon Erfahrung haben, weil sie einfach zu ambivalent waren in den vergangenen Jahren und natürlich eine gewisse Jugendlichkeit, auch eine gewisse Inkonstanz zumindest als Gefahr birgt. Das ist ganz natürlich, dass es dazu Leistungsabfällen kommen kann. Ich weiß, dass die Leute mir jetzt die jungen Wilden vom VfB Stuttgart um die Ohren hauen, aber da bin ich auch mal gespannt, wie die neue Saison aussieht.
Eben, und da kamen ja noch ganz andere Dinge mit dazu. Ich muss sagen, ich bin bei Julian Brandt komplett ambivalent. Es wäre ja totaler Quatsch zu sagen, dass er nicht auch sehr gut in dieser Saison gespielt hätte. Es wäre aber ebenso falsch zu sagen, er hat die ganze Saison über sehr gut gespielt. Ich würde dir als Gegenvorschlag noch Nico Schlotterbeck vorwerfen. Vereint der nicht sehr viele Dinge auf sich, die man sowohl von der Art und Weise, wie man an Spieler herangeht, also da ist vielleicht auch manchmal eine Hero-Grätsche zu viel mit dabei, aber es gibt sie immerhin und damit zündet man auch das Stadion an. Und gleichzeitig steht er ja eigentlich auch für eine ganz gute Balance. Also Nico Schlotterbeck ist erstmal ein sehr guter Verteidiger, aber wenn du ihn so in dein Spielsystem einbaust, dass er auch spielerische Elemente einbringen kann, und zwar nicht nur lange Bälle, finde ich, macht er das ja auch sehr gut. Und also das wäre so mein Gegenvorschlag zu den von dir genannten. Was denkst du dazu?
Vielleicht haben wir dann ja auch einfach schon unsere Achse, weißt du?
Ja,
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck in der Zentrale, dann irgendwie Sabitzer und Julian Brandt, und dann brauchen wir irgendwie nur noch wen vorne. Aber absolut, Nico Schlotterbeck, der Meister des Vorwärtsverteidigens. Gibt relativ schöne Highlight-Reels von ihm auf YouTube, wie er vorwärts verteidigt. Also den Ball aktiv erobert und dann nach vorne dribbelt, das ist halt moderner Fußball, das ist moderner Verteidiger. Dazu ist er extrem kopfballstark, hat einen guten Spielaufbau, konnte an der Seite von Mats Hummels auch wirklich wachsen, weil seine Ausfälle und seine Fehler, die waren in der Vergangenheit häufiger der Fall. Ich glaube, mit seinem Pärchen, also in Kombination mit Mats Hummels, konnte er extrem reifen und hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht, und absolut, er vereint auch da wieder diese Balance zwischen, ich bin ein richtig guter Verteidiger, aber ich traue mich auch was und bin mutig und habe auch eine Idee mit Ball, und vereine dann auch ein bisschen was Moderneres und auch etwas Unkonventionelles, und das soll irgendwie beim BVB auch Platz finden, absolut, also und das war auch der Grund, warum ich ja Julian Brandt genannt habe, weil er teilweise unkonventionelle Sachen macht. Und Ja, das ist doch eine schöne, das ist auch ein schönes eigentlich, Trio, was wir hier haben.
Ja, vor allem, wir nennen ja Gregor Kobel nur deshalb nicht, weil du nicht vom Torhüter aus eine Spielidentität gestalten kannst. Weil da hat man ja seine Antwort gefunden. 26 Jahre, perfektes Alter, super Torhüter, einer der besten Transfers der letzten BVB-Jahre, muss man wirklich einfach so deutlich sagen. Also ja, da liegt da dann schon einiges auf dem Tisch. Dann lass doch zu den Awards kommen, also MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP geworden, Lena?
Mein MVP ist Mats Hummels geworden. Mhm. Ich glaube, ohne seine Leistungen in der Champions League hätte es der BVB nicht bis ins Champions League Finale geschafft. Und da das Erreichen des Champions League Finals das Größte ist, was du als Vereinsmannschaft innerhalb einer Saison erreichen kannst, ist er mein MVP. Und ich glaube, das war vor der Saison auch nicht so unbedingt zu erwarten. Er war aber jetzt gerade zum Ende hin einer der formstärksten Innenverteidiger in der Bundesliga und auch der beste deutsche Innenverteidiger, den wir zeitweise hatten. Mhm. Wir haben ja aber trotzdem auch schon darüber geredet, warum es dann doch nicht für den EM-Kader gereicht hat. Abgesehen von seiner sportlichen Performance ist er natürlich auch als Charakter enorm wichtig für diese Mannschaft gewesen, hat erheblichen Einfluss auf die diesjährige BVB-Truppe gehabt, auch als Sprachrohr immer wieder nach außen agiert. Auch sein Interview, auch wenn ich sage, dass es sehr ungünstig vom Zeitpunkt gewählt war, hat er inhaltlich komplett recht, hat den Finger in die Wunde gelegt, ist ein kritischer Kopf, ist auch immer jemand, der Salz in eine Wunde streut, sich nicht, also keine Angst davor hat, dass es wehtut, sondern immer wieder hinterfragt, reflektiert. Und ich glaube, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben, der auch so ein bisschen der nervige Stachel im Arsch des Trainers sein kann, das ist für den Trainer meist sehr, sehr unangenehm. Ich glaube aber für den Verein sehr, sehr wertvoll.
Mhm. Ja, ja, sehr, sehr gute Wahl allein zu Mats Hummels. Also man wird natürlich anders über Mats Hummels reden, wenn er seine Karriere mal beendet, als jetzt über Toni Kroos. Bei Toni Kroos ist die Meistererzählung natürlich die vielen Titel, die er gewonnen hat. Bei Mats Hummels, glaube ich, wird es viel um Timing gehen. Wann hat er wo gespielt? Wann hat er was gesagt? Wann ist er vielleicht auch mal einem Konflikt aus dem Weg gegangen? Wann hat er den Konflikt gesucht? Aber ich glaube, von der Bedeutung, die er für Teams haben kann, ist er enorm und vielleicht auf einer ähnlichen Stufe wie Toni Kroos im Guten, wie im Schlechten, wie man das vielleicht sehen kann. Und ich finde das sehr gut, dass du vorhin diesen Exkurs gemacht hast. Man kann diese ganze Nationalteam-Debatte mit einer Frage abschließen. Was hätte Jogi Löw gemacht? Was hätte Hansi Flick gemacht? Beide hätten ihn nominiert. Wäre es das gewesen, was fürs Turnier das Beste gewesen wäre? Vielleicht nicht. Ob es jetzt so viel besser ist mit Julian Nagelsmann, schauen wir mal. Aber nach allem, also alle haben immer genau das kritisiert, dass es keine Leistungskultur gibt bei der DFB 11. Und jetzt gibt's mal eine und dann gibt's eine für mich völlig fadenscheinige öffentlichen Aufschrei. Also natürlich Mats Hummels und Mats Hummels Fans, die dürfen sich da drüber aufregen. Und für ihn ist es extrem ungerecht. Also er wäre der allererste, der sagen dürfte, was soll ich denn noch machen, um nominiert zu werden? Das ist völlig richtig. Aber ansonsten fand ich die komplette Debatte, übrigens auch bei Leon Goretzka, die war so, ich sag's einfach, dumm. Es war genau das, was immer alle gesagt haben. Nicht nur nach Leistung aufstellen. Und nach
Wir wissen ja aber trotzdem, dass es Julian Nagelsmann krass auf die Füße fallen wird, wenn ein Gruppenphasen-Aus dasteht am Ende. Weil dann wird es heißen, er hat die beiden Charakterköpfe nicht in der Mannschaft haben wollen. Ja. Er wollte eben nicht den kritischen Geist in der Mannschaft haben. Er wollte glatt gebügelte Profis in seinem Kader, mündige Profis und so weiter und so fort. Das wird ihm natürlich allerspätestens dann auf die Füße fallen. Die EM ist aber ja noch nicht und dementsprechend können wir beide auch noch so daherreden und sagen, es war die absolut richtige Entscheidung, beide nicht zu nominieren.
Ich werde auch dabei bleiben. Also ich habe gestern Mudrik gegen Jonathan Tah sprinten sehen und habe gesehen, wie Joshua Kimmich, nachdem er, also Kimmich gegen wen der alles spielen musste in den letzten Wochen, das ist schon sehr lustig. Und die haben es gerade so irgendwie geschafft, dem noch den Ball abzunehmen. Ey, du kannst diesen Fußball nur so spielen. Übrigens, wir haben ja auch die HörerInnen gefragt, wen sie zum MVP wählen. Da ist Mats Hummels auf Rang 2 gelandet mit 20% der Stimmen. 29% hat Gregor Kobel bekommen tatsächlich. Mhm. 12% dann Marcel Sabitzer und dann teilen sich Julian Brandt und Nico Schlotterbeck den weiteren Plätze. Aber auch interessant, wie viele Defensivspieler da genannt werden, wenn man mal Julian Brandt rausnimmt. Das sagt ja dann vielleicht auch schon einiges, aber wir haben ja diese Themen auch schon thematisiert. Ich habe aber das Gefühl, schon zu wissen, wen du als deinen Unsung Hero gewählt hast.
So sieht's aus. Ich habe es ja schon erwähnt, es ist Marcel Sabitzer, der, glaube ich, auch lange unterm Radar geflogen ist, so ein bisschen. Das Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico in Dortmund, 4-2 Sieg, das war das Beste, was ich von Marcel Sabitzer jemals gesehen habe. Er spielte da in dieser vorgezogenen 8er-10er-Position, wie er das auch oft in Leipzig schon getan hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen seine Paradeposition, wo er am meisten in Erscheinung treten kann. Er kann aber eben auch auf dieser tieferen Sechserposition sehr, sehr gut spielen. Also das war schon richtig, richtig gut. Und ich glaube, je länger die Saison ging, desto stärker wurde er. Mhm. Für mich ist das, und das habe ich ja auch schon erwähnt, der einzige so richtig, richtig krasse, gute Transfer von Kehl. Okay, also Niklas Füllkrug, du hast recht. Aber so danach kommt für mich Marcel Sabitzer, der und da war ich wirklich auch skeptisch, weil er natürlich auch mit Gepäck kam durch diese missratene Zeit beim FC Bayern und wir alle wissen, dass er eigentlich in FC Bayern Bettwäsche geschlafen hat und wahnsinnig enttäuscht war, dass das einfach nicht funktioniert hat und da dachte ich so, oh, so einen Spieler jetzt zu holen, der irgendwie nicht mit einer Leichtigkeit kommt, sondern mit einer ganz, ganz intrinsischen Schwere, das könnte dir auch auf die Füße fallen und umso glücklicher war ich, dass es dann gerade in der Rückrunde echt besser mit ihm lief und er ist eben dieser Verbindungsspieler, der den Ball nach vorne tragen kann, der sehr, sehr pressingstark ist, damit ist er Fußball sozialisiert worden durch seine RB-Zeit, der aber eben auch extrem torgefährlich ist und er spielt oft diesen vorletzten Pass, der in den meisten Statistiken nicht erfasst wird. Manchmal schießt er aber auch selber, hat auch noch einen guten Schuss und wenn es jetzt um die zweite Saisonhälfte geht, wäre er für mich sogar MVP geworden. Mhm.
Ich kann mich auch noch erinnern, also dieses Atletico-Spiel, ganz, ganz fantastisch. Insgesamt war es einfach ein wunderschönes Spiel, muss man sagen. Wenn du nicht Atletico-Fan warst, es hat so Bock gemacht, dieses Spiel zu gucken. Und da ist ja der BVB auch mal zurückgekommen, trotz dieser zwei Gegentreffer. Aber auch das Spiel davor in Gladbach, da waren wir doch, glaube ich, in Unterzahl. Und da ging es darum, dieses 2-1 über die Zeit zu bringen. Genau, Karim Adeyemi hat da in der 55. Minute gelb-rot gesehen. Und da war Marcel Sabitzer der Einzige, der auch noch in der 95. Minute den gegnerischen Torhüter angelaufen ist, um den langen Ball weniger präzise schlagen zu lassen. Und das fand ich so gut und das war auch so, auch wieder was, das wird in Statistiken und so weiter nicht vorkommen. Du siehst es nur, wenn du das Spiel verfolgst. Also ich fand diese beiden Spiele in Gladbach und dann direkt danach, wenige Tage später, das Heimspiel gegen Atletico, Sabitzer Masterclass, eine ganz fantastische Wahl, liebe Lena, wenn ich das mal so sagen darf.
Dankeschön. Aber,
ja. Was war denn dann dein Moment der Saison?
Sau schwierig, weil ich glaube, man müsste da ausführen, wie ich diesen Moment der Saison bewerte, also woher der dann für mich kommt. Ich habe ja schon von einem Schlüsselmoment gesprochen. Das ist der Januar 2024 mit der Installation von Nuri Sahin und Sven Bender als sozialer Kleber. Das wird für mich als Schlüsselmoment in dieser Saison bleiben. Mhm. Dann hast du aber auch schon einen Moment angesprochen, was mitunter das beste Spiel für mich war vom BVB. Das war das Spiel gegen Atletico, eben dieser 4-2-Sieg, der, glaube ich, gezeigt hat, was der BVB eigentlich drauf hat. Und was dann auch das Stadion in Kombination mit dieser Mannschaft entfalten kann, das war eine Wucht. Und dann ist natürlich das Champions-League-Finale nicht zu nennen, wäre absurd.
Ja.
Und den Abschied von Marco Reus nicht zu nennen auch.
Ja, stimmt. Oh Gott, so, wie viele Momente das waren.
Das heißt, wir merken, es war eine sehr, sehr emotionale Saison vom BVB mit einigen prägenden Momenten.
Ja.
Die, glaube ich, im Gedächtnis bleiben werden. Und wenn du Fallhöhe hast, dann ist es halt immer irgendwie mit so Momenten versehen, ne? Also wenn es halt nicht Stagnation ist und so eine erwartbare Saison, sondern diese Ausreißer nach oben und unten da sind und dann eben auch noch eine Vereinslegende verabschiedet wird, dann hast du da halt ein kleines Körbchen an Momenten. Mhm. So. Und so sieht mein Körbchen aus.
Ja, das wäre auch Quatsch, da irgendwas von rauszulegen aus diesem Körbchen. Und das fasst ja auch nochmal ganz gut zusammen, was das emotional gesehen für eine Saison für den BVB war. Also diese unaushaltbare Ambivalenz, die kommt ja auch daher, dass du so oft emotional gefordert wurdest. Und gleichzeitig zeigt einem das aber auch, also als Fan zeigt es einem, warum man so sehr an diesem Verein hängt, weil er bewegt dich. Im Positiven wie im Negativen. Und aber auch als Außenstehender siehst du, was das Schöne an Fußball ist und warum es dann doch auch seine Begründung hat, warum so viel über Dortmund, so viel über Bayern gesprochen wird. Bayern, beide stehen jetzt an ähnlichen Punkten. Es gibt New Kids on the Block, die cooler sind, die besser spielen, die auch gerade erfolgreicher sind. Beide zehren sehr von den letzten 10, 12 Jahren, natürlich in leicht unterschiedlicher Form, aber letztlich, es war das Jahrzehnt des BVB und des FC Bayern. Und beide müssen jetzt die Frage beantworten, wie wird denn das nächste Jahrzehnt aussehen? Wie blicken wir in 10 Jahren zurück auf diese Saison? Wird es dann die Schlüsselsaison gewesen sein für eine Entwicklung, dass man irgendwie rausgefallen ist? Ich meine, die Bayern werden wahrscheinlich nie komplett rausfallen, weil sie einfach so stinkreich sind, das muss man so sagen. Der BVB aber rein theoretisch auch. Der BVB hat auch sehr gute Zahlen. Und deswegen bin ich so, also ich fand das auch sehr schön, wie du dich vorhin schon so fast schon so du warst ja richtig pumped schon für die nächste Saison. Es könnte ja schon direkt losgehen, Lena. Dabei hast du die letzte gerade hinter dir und ich weiß, du hast sehr, sehr hart gearbeitet während dieser Saison. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. So geht's mir nämlich auch. Ich will unbedingt wissen, wo der Weg des BVB hingeht und wie wir in 5 Jahren darüber sprechen werden.
Ja, man kann also, wenn jetzt dieser Tage so oft über eine Zeitenwende gesprochen wird, ist natürlich eine Zeitenwende auch in der Bundesliga eingetroffen in dieser Saison. Wir haben einen neuen deutschen Meister. Wir haben einen lange nicht dagewesenen neuen deutschen Vizemeister. Wir haben einen wahnsinnig porösen FC Bayern. Wir haben einen Borussia Dortmund, der im Champions-League-Finale stand. Also ist diese Saison war so mannigfaltig von ihren Geschichten, wie sie lange nicht mehr war. Und dass das im modernen Fußballzeitalter, und ich mache nochmal Anführungszeichen, nochmal da ist, wo doch alles nur noch vorhersehbar erscheint, ist doch einfach nur toll, ja? Und das ist doch einfach auch das, was immer bleiben wird von diesem Sport und warum wir den alle so lieben. Er ist nicht vorhersehbar, weil es gibt durchaus immer noch Faktoren, die das beeinflussen. Es ist weniger geworden, aber es ist nicht gänzlich weg. Und ich glaube, dass diese Saison das Potenzial hat, viele, viele Leute wieder zurück in die Stadien zu holen. Das hoffe ich zumindest. Viele, viele Leute wieder anzuzünden, weil es plötzlich neue Geschichten, neue Gesichter, neue Downfalls, neue Highs gibt. Es gibt viel zu besprechen. Und von daher von mir aus könnte es direkt weitergehen.
Ja, und auch wenn man dazu sagen muss, die fußballromantischste Variante, die hat eben leider dann eben nicht geklappt, weil dann wäre Stuttgart Meister geworden und Dortmund hätte die Champions League geholt und Lautern den DFB-Pokal, aber das gehört halt auch zum Fußball mit dazu. Es kommt nicht immer so, wie man sich das selbst wünscht, sonst wäre es nämlich auch auf eine Art und Weise langweilig. Und gleichzeitig ist es jammern auf sehr hohem Niveau. Was für eine fantastische Saison das war und wie schön das war, Lena, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe mich total auf diese Sendung gefreut. Ich hatte aber auch Respekt vor ihr, weil es eben so schwierig ist, diese BVB-Saison zusammenzufassen. Absolut, und natürlich, wir haben jetzt dann doch nicht mehr im Detail über das Ingame-Coaching geredet, aber das wäre eh wieder was gewesen, wo ich hätte dir 3 Minuten zugehört, dann hätte ich gesagt, ja, sehe ich auch so und dann hätten wir den nächsten Punkt gemacht. Man kann dir ja zu Genüge zuhören, Leda, in den diversen Formaten, die es da so gibt.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Deswegen ganz, ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten Vorbereitung hier wieder mitgebracht hast. Danke dir, Lena. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
Mich hat's auch total gefreut und ich würde einfach jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, aber ey, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Du bist eine der Personen, die einen noch volleren Terminkalender hat als ich. Also von meiner Seite aus sehr gerne, vor allem wenn wir das hier, ist ja hier Mainzer Keller Reloaded, also das ist ja wirklich
so sieht's aus.
Einfach alles sehr schön. Also danke dir, Lena, und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Unterstützung. Generell, jetzt endet ja der Rasenfunk Royal. Alles, was jetzt passiert ist, vor allem viel im Rasenfunk-Nationalteam. Feed, da gibt es viel zur EM, wir werden auch was zur Copa America machen, Also abonniert auf jeden Fall den Nationalteams-Feed und denkt doch sehr gerne mal drüber nach, ob ihr den Rasenfunk unterstützen wollt. Denn alles, was wir hier machen, ist allein von euch finanziert. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Hier wird es auch keine Rüstungsunternehmen geben, die sich irgendwie reinkaufen in den Rasenfunk. Wenn ihr uns unterstützen wollt, rasenfunk.de/supportersclub ist da die entsprechende URL, wird natürlich auch verlinkt. Und ich danke in dieser Folge der Lachsmark, Stefan B., Rini SVS 1980, Sebastian, Jabba the Hutt, L. Gehring und Ed Nickesnet. Und hiermit ist die Männer-Bundesliga-Saison 23/24 offiziell beendet. Ganz herzlichen Dank für euer Feedback, für eure Unterstützung. Ihr könnt unter mitmachen.rasenfunk.de auch selbst gerne nochmal Feedback zu dieser Sendung geben. Wir freuen uns. Bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.